Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Die Three Lions aus England stehen im Achtelfinale der Fußballweltmeisterschaft und heute sollte der nächste Knaller für die Engländerinnen und Engländer folgen. Am besten ein Heimsieg eines ihrer Formel 1-Fahrer in Silverstone, Heim Grand Prix. Und wer hat's gemacht? Charles Leclerc. Ein Monegasse crasht die große England-Party in Silverstone. Nichtsdestotrotz ein Grand Prix, über den wir reden wollen, über den wir reden müssen, denn nach einer doch langen Schnarchfahrt ist am Ende nochmal richtig Zunder in die Nummer gekommen und darüber rede ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem guten Freund, my personal Wonderwall, Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
Don't look back in anger, I heard you say.
Das Ding ist, du bist jetzt sehr mutig gewesen, ne? Jetzt machst du einen Verweis auf die englische Fußballnationalmannschaft, bevor diese Ausgabe online kommt. Das heißt, wenn die Ausgabe online kommt, sind sie vielleicht schon im Viertelfinale oder raus. Man weiß es nicht ganz genau. Also, im Moment ist das richtig.
Im Moment. Aber just in diesem Moment sieht es so aus. Es könnte natürlich alles anders sein. Die Engländer könnten am Boden zerstört, ohne Heimsieg in der Formel 1, mit einem Ausscheiden bei der Fußball-WM natürlich dastehen. Aber wir glauben ja an das Gute.
An den Moment. Immer noch besser als die deutsche Nationalmannschaft, aber das ist ein anderes Thema. Aber it's coming home, kann man auch sagen, für Charles Leclerc. Ne? Der ist it's coming home mit diesem komischen Pokal. Nicht dem schönen Goldpokal, sondern ja, diese Mischung, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, was das darstellen sollte, dieser Pokal, den die da bekommen haben, zu mitnehmen. Aber sei es drum. Charles Leclerc hat gewonnen. Das hat mich sehr gefreut, Dennis.
Ja, mich auch. Und viele da draußen haben ja in den letzten Wochen ein bisschen auf ihn eingeprügelt, wie der mittlerweile aus Starting Grid-Ausgaben berühmte getretene Dackel. Und ja, er hat es allen gezeigt. Er hat diesen Sieg unverhoffterweise geholt. Und darüber wollen wir natürlich reden, Kevin. Vorab würde ich einmal nochmal kurz mit dem Rennergebnis aufwarten. Und dann räumen wir mal auf hier unser bunten Strauß an Ereignissen, die wir heute hatten. Beginnen aber, wie gesagt, mit dem Rennergebnis. Charles Leclerc gewinnt den Grand Prix von Silverstone und dann folgen die englischen Lokalmatadore. Auf Platz 2 George Russell, 3. Lewis Hamilton, 4. Lando Norris. Da hinten Isaac Kacha auf Platz 5, Liam Lawson auf der 6, Arvid Blindland auf der 7. Also tolles Ergebnis wieder für die Racing Bulls, die sich das, was wir hier gesagt haben, zu Herzen genommen haben und jetzt die Konstante des Mittelfelds geworden sind. Auf Platz 8 Gabriel Bortoleto, Punkte für Audi. Wer hat das gedacht? Auf Platz 9 Franco Colapinto, auf Platz 10 Pierre Gasly, doppelte, aber nur kleine Punkte für das Team aus Enstone, für Alpine. 11. Oscar Piastri, der mit einem Frontflügelschaden in dieses Rennen gestartet ist und das Ganze sich nicht mehr ausgegangen ist. Auf Platz 12 war eigentlich Carlos Sainz, Kevin, aber wie es guter Brauch ist nach einem Formel-1-Rennen, steht das Rennergebnis natürlich nicht fest, wenn die Fahrer die Ziellinie überqueren. Carlos Sainz wurde hinterher zurückversetzt, auch darüber werden wir noch sprechen und uns euch das erklären. So mit erbt Oliver Berman den 12. Platz, Esteban Ocon auf Platz 13, Sergio Perez auf der 14, Kimi Antonelli, auch eine dieser tragischen Geschichten des Rennens, dann nur auf Platz 15, Valtteri Bottas auf der 16, Carlos Sainz dann zurückversetzt auf 17, 18. Fernando Alonso, 19. Lance Stroll und Max Verstappen, Alexander Albon und Nico Hülkenberg mal wieder leider können das Rennen nicht beenden. Und Kevin, bevor wir gleich über den verdienten Sieger reden, müssen wir einmal vorgreifen, denn das erste große Event des Sonntags fand ja schon vorher statt und Kevin blickt gerade schon freudestrahlend hier rein. Es geht natürlich um das große Lego-Kart-Rennen, denn nicht nur die 22 besten Fahrer der Welt haben sich in diesem Rennen gemessen. Nein, einer hat sich noch mit ins Grid stellen lassen. Da wurde extra noch von einer angrenzenden Kartbahn Kart besorgt, schnell blau in FIA-Lackierung lackiert. Es war nicht mal aus Lego, nur die der Formel-1-Fahrer waren aus Lego. Denn Mohammed Ben Sulayem hatte sich nicht nehmen lassen, an diesem Rennen teilzunehmen. Und das sorgte direkt am Sonntag, ja, Mittag vor dem Rennen für die ersten cringen Momente. Wie hast du das Ganze empfunden und glaubst du, diese Lego-Nummer ist jetzt auch ausgelutscht?
Also erstens ja, Sie ist ausgelutscht. Man wird sie aber immer weitermachen. Man wird sie immer weitermachen. Vielleicht fliegen sie bald in Lego über die Strecke. Wie Wipeout. Kennst du noch Wipeout? Dieses PlayStation-Spiel von damals? Ja. So wird es dann mit Lego sein in der Formel 1. Also, da gibt es ja sehr geteilte Meinungen. Habe ich auch in unseren Gruppen gelesen. Starting Grid F1 Fans auf Facebook, da im Messenger-Chat, den wir an jedem Rennwochenende haben. Starting Grid Fans auf Telegram und in unserem Discord-Channel. Es gibt Leute, die fanden das total cool und es gibt Leute, die fanden das nicht so cool. Und ich finde, beide haben was für sich. Und ich bin eher in der Fraktion, es nicht so cool zu finden. Gar nicht mal aufgrund dessen, dass man diese Aktion generell wieder gemacht hat, weil das war schon gut. Das ist schon eine sehr, sehr kluge Marketingaktion. Für mich nimmt es dann so Ausmaße an, wenn etwas sehr konstruiert passiert, dann nimmt das diese Authentizität weg, die diese Aktion eigentlich gehabt hat in Miami letztes Jahr. Da hatten wir diese Formel-1-Autos, die wirklich wie Formel-1-Autos aussahen und die beiden Fahrer von jedem Team saßen in einem Auto und dann hat es sich ganz natürlich ergeben, dass sie aneinander geknallt sind und dann gab es halt diese Lego-Steine auf der Strecke. Das ist natürlich blöd gewesen, damals für die Strecke in Miami. Aber für uns als Zuschauer halt super natürlich und auch in der Reaktion super natürlich. Was hat man gedacht, gemacht? Man hat jedem Fahrer ein eigenes Kart entwickelt. Die einen nennen es Autoscooter, die anderen nennen es Kart. Mit quasi geschützten Bumperbereichen, ne, wo man schön aneinander knallen kann, ohne dass dann irgendwelche Teile auf die Strecke fallen. Und genau da fängt es ja an. Das ist dann schon wieder so, jetzt wollen wir das aber auch so, dass das so ist, weil das bringt die Klicks, das lässt viral gehen. Weil was ist viral gegangen an diesem Wochenende? Es war diese Aktion von Sky UK in den Karts mit den beiden Fahrern eines jeden Teams in einem Twin-Kart, die da so einen Parcours gefahren sind und sowas und Spaß hatten. Und die Lego-Nummer ist jetzt unfreiwillig viral gegangen, weil der Ben Sulayem sich da reingesetzt hat und sie alle ins Kies gefahren sind. Ja. Und das, nochmal, ich möchte niemanden dafür verurteilen und im Gegenteil, wenn er oder sie das unterhaltsam fand. Ja, bitte, findet das unterhaltsam? Für mich war das einfach too much. Ja, es war too much in der Auslegung und es war too much in der Umsetzung. Dass dann MBS da auch noch sein Kart bekommt, ja, was auch noch ironischerweise ein Verbrenner-Kart ist, ne, das kann ja auch noch so ein Statement sein, ja, mir gibt es wieder Verbrenner in der Formel 1, toll. Und die Fahrer, ja, Einzelne hatten gar keinen Bock drauf, die haben es aber trotzdem gemacht, weil am Ende ist das ja vorgeschrieben, dass du an der Fahrerparade teilnehmen musst. Von daher kriegst du eine Strafe, wenn du es nicht machst. Und andererseits, natürlich lachen die dann alle miteinander und haben Spaß miteinander. Aber ich bin da ganz klar bei Max Verstappen, die sollten halt auch nicht aussehen wie Clowns, diese Formel-1-Fahrer. Ne? Und vielleicht ist Silverstone noch nicht der richtige Ort gewesen dafür. Hätte man das in Sandford gemacht, dann wäre es zumindest aufgrund der Streckencharakteristik so ein bisschen wie meine Mario Kart-Strecke gewesen, mit diesem Auf und Ab und nicht so lang. Es war auch wirklich lang und langatmig irgendwann auch. Von daher, gut, man hat es jetzt gemacht. Es hat den Werbewert mit Sicherheit gehabt. Aber allein der Fakt, dass dann so ein Ben Sulayem sich da reindrängt, das ist dann wirklich, und der Mann ist einfach absolut cringe. Ne? Das ist also wirklich unwürdig für einen Präsidenten eines großen Weltverbandes. Aber gut, Gianni Infantino bei der FIFA ist nicht besser. Es ist offensichtlich der Weg der Dinge, dass das so sein muss, wenn ein Mensch zu viel Macht in einem solchen Verband hat, dass man sich dann so hervorspielt auch. Ich finde es ein bisschen unwürdig dem Amt gegenüber, dass er da mitfährt, weil er fährt ja auch vor. Ne? Das ist ja auch ein geiles Zeichen. Er fährt vor. Und er tut dann auch immer so Buddy-Buddy mit den Fahrern und umarmt sie so und kuschelt sie so und streichelt ihnen durch die Haare. Und ich denke mir so, Alter, know your role, würde The Rock sagen. Ja, und das tut er mit Sicherheit nicht. Und deshalb ist es pure Cringe gewesen. Und ich bin froh, dass es dann jetzt für dieses Jahr auch geschafft ist.
Jetzt müssen wir aber in einer Sache natürlich noch unserer journalistischen Sorgfaltspflicht nachkommen. Kevin, magst du uns einmal vor allen Dingen unseren Hörerinnen und Hörern verraten, wer dieses Rennen gewonnen hat?
Natürlich, sehr gerne. Ein junger Hüpfer aus dem Aston Martin, Aramco Cognizant F1 Team, Aston Martin Racing Point, wie sie alle heißen, Force India, Fernando Alonso. Der aufstrebende junge Superstar aus Spanien hat es geschafft, dieses Lego-Rennen zu gewinnen. Er wird jetzt gehandelt für die ganz großen Cockpits. Ein Wechsel in die Playmobil-Serie wird sogar kolportiert. hat auf sich aufmerksam gemacht. Scouts haben ihn entdeckt und ich bin gespannt. Wir werden noch viel von diesem Mann hören, da bin ich mir sehr sicher.
Ja, so ein bisschen Parallele zu einem großen Namen, der auch mal in gleichen Autos, das waren damals Mercedes, am Nürburgring gewonnen hat, Ayrton Senna. Auch da hat die Karriere mit einem Outstanding Race begonnen. Also ja, vielleicht hören wir noch was von diesem jungen, vielversprechenden Talent. Die besonderen Momente.
Ich möchte übrigens noch was sagen, weil mir das gerade aufgefallen ist, nur weil du das in deinem Ergebnis so schön gesagt hast. Welcher Fan von einer normalen Sportart, sage ich jetzt einfach, ne, bitte, jetzt nicht sofort wieder in die Kommentare rennen und sagen, was maßt sich der Scheuren an, die Formel 1 nicht normale Sportart zu nennen. Ihr wisst genau, wie ich es meine. Fußball, Tennis, Eishockey, Basketball, wir können es alle hoch und runter gehen. Welcher normale Fan, welcher Fan dieser normalen Sportarten würde es erlauben, würde es mitmachen, dass am Ende eines Matches, am Ende eines Spiels, das Scheißergebnis nicht feststeht. Und wir Formel-1-Fans sind so doof und machen das Wochenende für Wochenende mit. Also das muss man sich überlegen. Wir hatten jetzt schon wieder ein Wochenende, an dem nicht klar war, wie ist das Rennergebnis. Der Hamilton sitzt in der Pressekonferenz, weiß nicht, ob er Dritter bleibt. Der Sainz bekommt noch im Nachhinein eine Strafe. Der Motorsport ist besonders. Aber ganz ehrlich, ne, das ist so krass. Es ist so krass, dass es in der Formel 1 so häufig vorkommt, dass wir nicht wissen, wie das Endergebnis ist, bis wir, keine Ahnung, 2 Uhr nachts haben. Es gibt Leute, die arbeiten natürlich auch damit. Jetzt sind Printjournalisten und Formel 1 ist nicht mehr so viel. Von daher ist es jetzt nicht mehr so mit Redaktionsschluss und sowas. Aber stell dir das mal vor im Fußball. Also stell dir mal vor, das ist ein Bundesligaspiel, Gladbach gegen Leverkusen. Wir haben 90 Minuten im Stadion nebeneinander gesessen, haben uns locker 3 Bier hinter die Binde gekippt, uns 2-mal geprügelt und am Ende wissen wir nicht, wie das Ergebnis ist. Nicht nur, weil wir zu viel Bier getrunken haben, sondern weil das Ergebnis einfach nicht feststeht. Und wir lesen dann am nächsten Tag im Teletext auf Seite 250, wie denn dieses Spiel ausgegangen ist und warum Bayer Leverkusen schon wieder gewonnen hat.
Das ist ein guter Punkt, ja. Das werden wir gleich noch aufdröseln. Denn ja, genau diese beiden Fälle, die du ansprichst, Lewis Hamilton und Carlos Sainz, da werden wir gleich drüber sprechen. Wir beginnen jetzt aber erstmal natürlich mit dem Rennsieger, Kevin. Und es war eine Story, wie sie eigentlich nur die Formel 1 schreiben kann. Welcher normale Sport schreibt solche Stories? Charles Leclerc gewinnt den Grand Prix von Silverstone. Und Samstag im Sprintrennen sah es noch so aus, als ob alles beim 9 Alten wäre, denn Leclerc wurde nur 5. hatte absolut nicht die Pace, die sein Teamkollege Lewis Hamilton hatte. Und ja, man dachte schon, es wird das nächste Katastrophenwochenende für den Monegassen, aber am Sonntag schlug er zurück. Er gewinnt dieses Rennen und hat auch selber erklärt, dass diese Ansätze, mit denen er gearbeitet hat, er hat gesagt, er hat 2 Ansätze gehabt vor kurzem, und zwar einmal Lewis Hamilton mehr oder weniger kopieren, denn man weiß, es funktioniert. Das, was Lewis Hamilton macht, funktioniert derzeit. Oder sich selber wieder reinarbeiten. Und er hat dann gesagt, ich pushe weiter in meine Richtung. Ich mache mein Ding. Und er ist am Sonntag belohnt worden.
Ich mach mein Ding. Egal, was die anderen sagen.
Grüße an Udo Lindenberg.
Wann machen wir Musikpodcast auf meinmusikpodcast.de?
Ey, sofort, sofort. Ja. Vielleicht im September zum Release des Oasis-Kinofilms.
Macht Malte Asmus da schon einen Podcast drüber? Also können wir den noch finden? Können wir den noch machen? Weiß ich gar nicht.
Wir machen einen. Wir finden ein schönes Thema.
Malte, misch dich nicht ein.
Und beginn natürlich mit der monegassischen Hymne. Deine Lieblingshymne, ja, Kevin? Sie wurde gespielt.
Absolut.
Auf dem Podium. Und ja, wie war denn so auch deine persönliche Gefühlslage? Denn wir haben ja beide erlebt und wir haben ja auch letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es ein bisschen erschreckend war, wie schnell die Tendenz der Fans ja auch hinging, Charles Leclerc jetzt schon so ein bisschen an die Wand zu stellen und auch als Prügelknaben dahinzustellen, der ja vielleicht talentfrei waren so Worte. Er ist nicht der, für den wir ihn jahrelang gehalten haben, und jetzt schlägt er dermaßen zurück. Wie hast du es persönlich empfunden und wie würdest du auch ganz neutral sein Rennen am Sonntag einordnen?
Ich weiß gar nicht, ob ich so neutral jetzt sein kann, weil es sehr viel Genugtuung in mir war, dass Leclerc dieses Rennen gewonnen hat und wie er das auch gewonnen hat. Nachdem er sich am Samstag entschieden hat, nach dem Sprint, der wirklich nicht gut lief, eine Veränderung vorzunehmen am Auto, mutig zu sein, auch wieder auf sich zu vertrauen und sich jetzt nicht zu sehr davon lenken zu lassen, was bei Lewis Hamilton funktioniert, was bei ihm auch funktionieren könnte, sondern was zu machen, was bei ihm funktionieren wird, und das dann auch hinzubekommen in der Qualifikation schon und dann im Rennen. Das hat mich für ihn unheimlich gefreut. Marcel Becker, der ja damals auch mit mir diesen Podcast vor 10 Jahren angefangen hat. Wir haben uns unseren Geburtstag vergessen. Ja, wir sind einfach 10 geworden, ohne dass wir es gefeiert haben, Dennis. Ne? Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber ja. Ja, damals habe ich mit Marcel den Podcast ja angefangen und der sagte so, Leclerc-Siege, die haben immer was Emotionaleres. Weil Leclerc auch immer so eine Story hinterherkommt. Ne? Und alles fühlt sich dann so größer an irgendwie. Und ich finde, das war ein sehr, sehr schöner Spruch und ich glaube, deswegen ist bei Charles Leclerc bei vielen auch eine sehr hohe emotionale Neigung zu erkennen in die eine oder andere Richtung. Es gibt wenigen, ich glaube, es gibt wirklich wenige, denen Leclerc egal ist. Ich glaube, entweder mag man ihn oder man mag ihn nicht und dann sucht man Gründe, um ihn nicht zu mögen und um das auch zu zeigen, dass man ihn nicht mag und dann findet man das im Sportlichen mit Sicherheit auch bei einigen Fehlern. Aber jetzt ganz neutral betrachtet hatte er erstmal einen richtig guten Start am Sonntag, der ihn vor Kimi Antonelli gespült hat. Dann hat der Hamilton auch den Antonelli noch bekommen. Das heißt, wir hatten eine Ferrari 1-2 in der ersten Runde und Hamilton hat ihm auch den Rücken ein bisschen freigehalten, unfreiwillig, ne? Weil Leclerc hatte eine richtig gute Pace, Hamilton nicht so sehr und demnach konnte sich Leclerc so ein bisschen frei fahren und hatte dann das nötige Glück dann auch, dass als Antonelli an Hamilton vorbei war und klar war, der Antonelli hat eigentlich die beste Pace im Feld und Kevin Herrmann hat das im Sonntags-Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel 1, die er auch wunderbar dargelegt in seinem Rennpace-Ranking, dass das der Fall war, dass der Antonelli ausgeschieden ist und dass der einen Defekt hatte. Also ausgeschieden ja nicht, aber am Ende keine Punkte gemacht hat, ihm nicht mehr gefährlich werden konnte. Und dass auch das Rennen nicht mehr gestartet wurde nach dem Safety Car, wird Leclerc auch geholfen haben. Und das kommt dann aber auch einfach mal verdientermaßen zusammen. Ja, es war ein gutes Rennen. Es war vielleicht nicht der schnellste im Feld, aber er war dann der zweitschnellste im Feld, der am Ende das Rennen für sich entscheiden konnte. Und ich denke, im Sinne der WM ist das auch eine gute Sache gewesen, dass wir jetzt den Sieg von Leclerc gehabt haben, weil es dann schon, auch wenn Leclercs Weg bis nach oben noch ziemlich weit ist, es durchaus Optionen gibt, dass das funktionieren kann. Und da bin ich jetzt gespannt drauf, ob das jetzt auch ein Gamechanger sein wird für seine Saison, dass er jetzt ankommt und immer mehr versteht, wie das Auto funktioniert, immer mehr Vertrauen in das Auto bekommt, das, was ihm ja davor lange gefehlt hat, was er ja auch nach dem Rennen gesagt hat. Oder ob das jetzt eher Typ Eintagsfliege ist und wir uns in 2 Wochen in Spa schon wieder darüber unterhalten müssen, ob man jetzt Hamilton bevorzugen sollte aus Ferrari-Sicht. Also das kann jetzt in beide Richtungen gehen. Ich bin erstmal optimistisch, dass wenn Leclerc wirklich zurückfindet zu seiner alten Stärke, dann wird sich die Hackordnung bei Ferrari wieder in die bekannte Richtung entwickeln, nämlich dass Leclerc schneller sein wird als Lewis Hamilton. Aber dafür muss Leclerc natürlich jetzt direkt weiterliefern. Und so ein Sieg in Silverstone fordert ja schon fast, dass es in Spa weitergeht. Deswegen bin ich da schon jetzt sehr gespannt drauf.
Jetzt kommt natürlich ein Thema und es war ja in der Telegram-Gruppe bei uns heute auch schon Thema. Ich hatte während des Rennens spaßeshalber das mal auch reingeschrieben, nämlich let Lewis pass for the championship. Und was ich dann doch verwunderlich fand, die Kollegen der Bild-Zeitung haben tatsächlich dieses Rennen mit der Überschrift betitelt heute, der falsche Ferrari gewinnt. Die Frage ist jetzt, Kevin, wir sind im 9. Rennen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Was hältst du davon, zu sagen, es wäre vielleicht clever und die Möglichkeit hätte ja tatsächlich auch bestanden, Lewis Hamilton vorbeizuwinken? Ich schaue mal kurz, bevor ich dich ausführen lasse, auf den WM-Stand. Charles Leclerc ist jetzt Vierter mit 71 Punkten Abstand. Lewis Hamilton hat jetzt 147 zu Antonelli 179. Es wären dann ja 7 Punkte gewesen, also hätten wir 154 zu 179 gehabt bei einem Lewis Hamilton-Sieg. Was ist deine Meinung? War, dass es wirklich Leute gibt, die das vielleicht auch ernsthaft gefordert haben, ist das zu früh? Oder müsste man vielleicht wirklich, denn das ist ja der andere Punkt der Wahrheit, müsste man vielleicht an Ferraris Stelle, wenn man dieses Projekt ernsthaft betreibt und sagt, wir wollen um alles in der Welt Weltmeister werden, vielleicht wirklich so früh schon reagieren. Wenn wir uns daran erinnern, zu Michael Schumacher Zeiten, da hat Ferrari sehr früh auf die Weichen für Titel gestellt, indem man in Rennen, wo es noch gar nicht absehbar war, wie die WM am Ende ausgeht, eben schon Leute wie Barrichello dann für Michael Schumacher zurückgepfiffen hat. Was ist da deine Meinung, dein Standpunkt?
Also ich finde, der Vergleich zu Schumacher-Zeiten hinkt gewaltig, weil so ein Barrichello, Irvine, Massa, die wurden geholt als Steigbügelhalter für Michael Schumacher und für nichts mehr. Die haben sich dann vielleicht ein bisschen mehr darauf eingebildet, dass sie mal ein bisschen schneller waren. Rubens Barrichello hat es bis heute nicht verkraftet, dass er das machen musste, weil er den Vertrag nicht richtig gelesen hat oder sowas, weiß ich nicht. Also das hätte die Situation ja nicht geändert für die Fahrer, ne? Es ist, finde ich, wirklich vergleichbar mit der Situation von McLaren letztes Jahr. Jetzt haben wir hier keine Papaya-Rules oder wie auch immer und auch keine Moderation seitens der Teamleitung, sondern zwei Fahrer, die auf einem extrem hohen Niveau miteinander fahren und wo der eine jetzt eine stärkere Phase hatte, der andere eine schwächere Phase hatte. Was hätte das denn jetzt für einen Sinn, sich für Hamilton zu entscheiden, der von der Pace auch nicht schneller war als Charles Leclerc? Da wird jetzt die Gegenseite sagen, ja, aber was wäre gewesen, wenn Lewis Hamilton Free Air gehabt hätte? Ja, das ist eigentlich hinfällig, weil dass Ferrari den Wechsel jetzt hier nicht gemacht hat, ist genauso wie letztes Jahr bei McLaren, als das viele gefordert haben, dass man sich zu einer Zeit um Piastri eher bemüht und dann um eine Zeit um Norris eher bemüht. Am Ende hat man das durchgezogen bis zum Schluss. Gut, dann kam eine dritte Person da rein, das hat sie ein bisschen nervös gemacht, aber jetzt ist man ja eigentlich das Team, was reinrutscht in den WM-Kampf, muss man fairerweise sagen, weil Mercedes ja immer noch das Maß aller Dinge ist. Und von daher finde ich, wenn jemand danach ruft, dass man Hamilton vorbeilassen müsste, das ist dann für mich wirklich so die Richtung, ich will nicht sagen, dass man dann eher dazu tendiert, was gegen Leclerc zu haben, weil da müsste man nochmal in all die Unterhaltungen gehen mit den Leuten, wie sie letztes Jahr geredet haben, als es bei McLaren der Fall war. Nach der Sommerpause, glaube ich schon, kannst du mal schauen, wie es aussieht in der WM und dann fallbasiert Entscheidungen treffen, ob du den einen bevorzugst oder den anderen. Bis dahin, finde ich, ergibt das gar keinen Sinn, weil dafür, dann würdest du Leclerc kastrieren und das wäre nicht gut, weil du brauchst den dann auch, weil das muss man auch bedenken. Wenn man sich jetzt für den einen entscheidet, dann muss der andere mitfahren, dann muss der andere mithelfen, ja. Und glaubt ihr, dass nach dem 9. Rennen, wenn ein Leclerc gesagt bekommt, let Lewis pass for the championship, dass er noch die Motivation hätte, da mitzuhelfen? Also ich glaube nicht. Und du hast natürlich auch eine immense Fallhöhe, einen langfristigen Vertrag mit Leclerc. Du hast mit Lewis Hamilton den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten in deinem Team. Du kannst beide nicht brüskieren. Und deshalb verstehe ich das, dass man bei Ferrari jetzt erstmal die Füße stillhält und guckt, wie es läuft. Solange sie sich nicht in die Karre fahren, und das ist Papaya Rules gewesen, das wissen wir ja, das wird Tomato Rules sein, das wird bei Mercedes die Regel sein, solange ihr euch nicht in die Karre fahrt, fahrt ihr ganz normal weiter. Und da gucken wir mal, wo wir das Ergebnis hin maximiert bekommen. Und sollte es dann irgendwann im Saisonverlauf nötig sein, eine Entscheidung zu treffen, dann glaube ich, hast du auch viel mehr Argumente auf deiner Seite, den Fahrer auf der anderen Seite der Garage zu sagen, deswegen musst du jetzt helfen. Aber wir geben dir eine Perspektive für nächstes Jahr. Wenn das nächstes Jahr andersrum sein sollte, dann werden wir den Move in die andere Richtung machen. Das ist immer die Maßgabe. Und ich glaube, so handelt man bei Ferrari, so handelt man bei Mercedes und so ist das auch richtig. Und das, was wäre das denn gewesen, wenn du den Leclerc jetzt diesen Sieg weggenommen hättest? Erinnern wir uns vor ein paar Jahren, als es eine Stallorder in Silverstone gab, wo sich der Sainz dagegen gestellt hat. Ja, das kann eben auch passieren. Und dann hast du ganz andere Dynamiken im Team. Und das kannst du dir jetzt gerade gar nicht erlauben, vor allem nicht als Ferrari.
Kommen wir dann mal zu Lewis Hamilton, Kevin, denn hier fing das Wochenende im Gegensatz zu Charles Leclerc wesentlich vielversprechender an mit einem Platz 2 im Sprint. Erlebte er dann aber einen Sonntag mit vielen, Nico Hülkenberg kurz bitte weghören, vielen Steinchen, die ihm quasi vors Auto flogen. Es begann direkt eigentlich am Anfang. Am Start, Lewis Hamilton wuppte vor und holte sich gleich eine 5-Sekunden-Strafe ab. Das hat ihm schon so ein bisschen Probleme in diesem Rennen bereitet. Er hat sich immer weitergekämpft. Er hat tolle Duelle mit Max Verstappen. 2021 war ja wieder ein großes Thema in der Berichterstattung bei diesem Rennen, immer wenn beide auf Kops zufuhren. Aber es war ein tolles Duell. Also dass Lewis Hamilton zeigt, der ist da, der ist bereit, auch eben zu kämpfen. Dann hat er diesen zweiten Platz, den er eigentlich auf der Strecke hatte, verloren, weil als das Safety Car kam, nach dem Unfall von Max Verstappen, Ferrari beide reingeholt hat und George Russell blieb draußen und überholte Lewis Hamilton dann am Ende der Boxenausfahrt und somit verlor Lewis Hamilton den zweiten Platz, den Doppelsieg und musste sich mit dem dritten Platz begnügen. Am Ende glaube ich trotzdem, ein dritter Platz, das ist absolut okay, das ist ein Ergebnis, womit Ferrari vor Silverstone wahrscheinlich auch nicht gerechnet hat. Aber es schwingt natürlich mit dem, was wäre vielleicht möglich gewesen. Also der zweite Platz definitiv. Oder vielleicht auch eben, wenn man die Performance aus dem Sprint hätte ein bisschen mitnehmen können. Vielleicht eben auch das Kämpfen um den Sieg. Wie glaubst du, wird Lewis Hamilton das jetzt nach diesem Hoch auch aufnehmen? Ist es ein derber Rückschlag oder ist es doch eher eine Sache, es lief jetzt mal nicht hundertprozentig zu seinen Gunsten und das wird ihn aber auch nicht weiter tangieren und er wird in den nächsten Wochen wieder bei eben dieser Lewis Hamilton sein, den wir momentan ja alle bewundern?
Es wird ihn schon nerven für den Moment, aber ich glaube, er war ja schon in der Pressekonferenz viel, viel ruhiger. Er sieht ja auch die Fehler, die er selber gemacht hat, vollkommen. Den Fehlstart am Anfang, dann auch, dass er sich zu lange in Duelle verheddert hat, die ihm Zeit gekostet haben. Klar, gehört auch dazu, zur ganzen Wahrheit. Und bei Ferrari, beide Richtungen wären okay gewesen. Ja, lass ihn draußen, dann kannst du aber nicht, dann weißt du nicht, ob das Safety Car den Einfluss hat, den es gehabt hätte oder nicht. Oder du versuchst es halt so, wie sie es gemacht haben. Und dann hast du auch die Gefahr, dass es mal nicht funktioniert. Und ob er jetzt Zweiter oder Dritter wird, ist im Endeffekt gehopst wie gesprungen. Wenn es dann die paar Punkte sind am Ende, na, dann sollte es einfach nicht sein. Aber ich glaube, ein Lewis Hamilton muss jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ach, jetzt ist aber alles wieder blöd. Im Gegenteil. Die Arbeitsmoral zu loben, zu sagen, wir sind hier alle weiter dabei zu maximieren, wir sind hier alle dabei, uns weiterzuentwickeln. Und viele Sachen laufen viel, viel besser als in der Vergangenheit. Also ich hatte jetzt noch nicht den Drang, irgendwie Eieiei Ferrari auszurufen, nur weil diese Nummer jetzt war. Das passiert. Das ist Motorsport. Da bist du dann auf einmal, obwohl du eine kluge Idee hattest, dann im Hintertreffen und du verlierst diesen einen Platz. Er ist ja trotzdem auf dem Podium gelandet. Natürlich kann man auf der anderen Seite sagen, total ärgerlich für ihn, weil er eigentlich gut reingekommen ist ins Wochenende und dann irgendwo den Faden verloren hat. Aber zwei Sachen. Das spricht einerseits für die Stärke von Charles Leclerc generell an diesem Wochenende oder ab Samstagnachmittag das in die richtige Richtung gelenkt zu haben. Und es spricht trotzdem für Ferrari und für die Entwicklung, die Ferrari gemacht hat. Man ist natürlich immer noch nicht so, dass man aus eigener Kraft in der Lage sein wird, um die WM zu fahren. Das ist auch die Wahrheit, die dazu gehört. Also Ferrari muss immer noch aufholen. Ferrari muss immer noch Mittel und Wege finden, diesen Abstand zu Mercedes nach und nach und nach und nach runterzufressen. Und Christoph Daum sagte das damals, da ging es um die Meisterschaft von Bayer Leverkusen, du musst wie der Biber sein, der beständig am Baum nagt und irgendwann fällt das Ding dann mal um, ja, und fällt es am besten in deinen Garten. Dann hat es nämlich ein bisschen Holz vor der Hütte sozusagen. Und so ist es dann eben jetzt auch bei Ferrari. Man muss weiter beständig daran arbeiten, dass man diese Fehler, diese kleinen Fehler ausmerzt, dass man von der Performance noch näher rankommt. Und dann wird man darüber sprechen können, wirklich aus eigener Kraft Mercedes noch gefährlicher zu werden. Für den Moment sind das Sachen, die passieren. Jetzt ist es mal zu Ungunsten von Hamilton gelaufen, es wird wieder zu Ungunsten von Leclerc laufen und vice versa. Und von daher glaube ich, dass das schnell abgehakt ist. Und das war einfach eine Gemengelage, die nicht ganz so gut für Hamilton war und gut für Leclerc war. Und allesamt ist gut für Ferrari gewesen, muss man sagen.
So sieht es nämlich aus. Ein, um nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen, ein Trostpflaster auch für alle Italiener, denn bei der Fußball-WM ist Italien nicht dabei, aber in der Formel 1 fallen die Siege für italienische Fahrer und italienische Teams jetzt mittlerweile. Aber der italienische Fahrer Kimi Antonelli, der schwebt in bösem, bösem Pech momentan. Und da werden wir nach einer kurzen Pause drüber sprechen müssen, Kevin. Denn er war wieder der schnellste Mann auf der Strecke und wieder war ihm das Glück nicht hold. Und ja, was passiert ist, warum Kimi Antonelli am Ende einen, ja, schon fast sicher geglaubten Sieg nicht eingefahren hat und wie wir auf seine Zukunft schauen, auf das nächste Rennen, auf die nächsten Wochen, das verraten wir euch nach einer klitzekleinen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
10,49 Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffiths Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen. Ein Rennen gegen den Verdacht. War Flojo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie. Trotzdem verstummten die Zweifel nicht. Nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und alles sah danach aus, als ob es eine weitere Triumphfahrt des Kimi Antonelli wird, dieses Wochenende in Silverstone, am Samstag den Sprint gewonnen und am Sonntag sollte es dann eben den nächsten Sieg geben, diese Pechsträhne der letzten Wochen einfach vergessen machen, den eigenen Teamkollegen auf seiner Heimstrecke schlagen. Das war der Masterplan und es sah auch lange danach aus, als ob Kimi Antonelli ihn ausführen könnte. Es gestaltete sich ein wenig schwierig, denn er musste seine Pole Position am Anfang hergeben, hat beide Ferraris ziehen lassen müssen in der ersten Kurve, sich dann relativ schnell an Lewis Hamilton vorbeigearbeitet und dann mit einem langen Stint und einem Overcut in eine Situation gebracht, wo wir eigentlich nur noch die Runden gezählt haben, bis er Charles Leclerc überholt, denn das ging dann richtig fix mit der Aufholjagd. Aber wieder einmal streikte sein Arbeitsgerät, sein Mercedes, denn es löste sich, und ich will nochmal genau gucken, die Bremsbelüftung brach ab, verkeilte sich und zwang ihn in die Box. Und dann hat man bei Mercedes erstmal noch nur den Frontflügel gewechselt. Er fuhr raus, hatte immer noch die Probleme. Bei einem zweiten Stopp brach man dann einfach diese Bremsbelüftung ab. Er fuhr zu Ende, handelte sich dann noch eine 5-Sekunden-Strafe ein, denn durch dieses schwer manövrierbare Auto konnte er die Track-Limits nicht halten. Und dann muss man sagen, Kevin fuhr er selbst mit diesem fast schon havarierten Auto diese 5 Sekunden auf Franco Colapinto fast schon raus, als dann eben dieses Safety-Car ausgerufen wurde und alles zunichte macht. Diesen letzten Punkt, den er mit absoluter Energie und absolutem Willen auch noch einfahren wollte, denn Mercedes hatte eigentlich schon entschieden, das Auto abstellen zu lassen, aber Kimi Antonelli wollte fahren, wollte noch diesen einen Punkt holen. Es war ihm nicht vergönnt. Und das Momentum ist momentan absolut nicht mit Kimi Antonelli. Er ist eigentlich in jedem Rennen. In den letzten Wochen reden wir davon, dass Antonelli auf der Strecke der schnellste Mann war, aber am Ende stehen immer andere auf dem obersten Treppchen oder, wie die Österreicher ja sagen, auf dem Stockerl. Kevin, glaubst du, Kimi Antonelli läuft langsam in Gefahr, dass dieses Momentum und wieder diese Pechsträhne, es ist wieder Europa, wir haben ja lange darüber gesprochen, letztes Jahr war Europa so ein bisschen der Downpunkt seiner Saison und jetzt ist er da, jetzt hat er den Speed, aber er kriegt es einfach nicht rein. Und ich muss sagen, ich habe mir wirklich die Haare gerauft, weil es mir so leid tat. Klar, auf der einen Seite, ein Sieg von Charles Leclerc ist immer, das hast du vorhin gesagt, was Emotionales. Und ich habe mich auch für ihn gefreut. Aber Kimi Antonelli wieder eigentlich alles das gemacht, was er soll. Und dann lässt ihn nach Turn 9, nach der Überfahrt eines Curbs, plötzlich wieder ein vergleichsweise unwichtiges Bauteil am Auto, oder unwichtig natürlich nicht, Bremsbelüftung ist wichtig, aber ein kleines Bauteil des Autos lässt ihn im Stich. Und Toto Wolff hat auch gesagt, das kann keine Entschuldigung sein. Das Teil darf auch bei einer Curb-Überfahrt nicht abbrechen. Deine Einschätzung, deine Gefühle und vor allen Dingen deine Prognose jetzt für Kimi Antonelli, Kevin?
Also ich glaube, was der große Unterschied zu 2025 ist, ist, dass jetzt vieles eher vom Auto kommt. Ja, also diese Pechsträhne, die dann sowohl Russell als auch Antonelli hin und wieder mal haben werden, haben weniger mit denen selber zu tun, als mit dem Auto. Ja, also jetzt mal abseits davon, dass Antonelli eine bessere Pace als Russell hat, geht es um die Beständigkeit des Motors und ums Material und eben auch Chassis-Elemente, die halten müssen, so ein ganzes Rennen halten müssen, damit sie erfolgreich sein können. Und das war jetzt bei Antonelli nicht der Fall. Letztes Jahr war das auch teilweise Antonelli selber. Ne? Dann war das mal ein bisschen zu verkopft an der einen Stelle, ein bisschen zu nachlässig an der anderen Stelle. Und dieses Jahr ist das alles sehr viel bodenständiger. Es ist sehr viel erdverwachsener. Es ist fokussierter. Es ist klarer. Ne? Es ist wirklich so, diese kleinen Täler, die durchläuft er schneller, hakt das schneller ab und dann wirst du das schon ein paar Minuten später gar nicht mehr sehen. Ja, und gar nicht mehr verstehen, warum das dann jetzt schon wieder so gelaufen ist, weil er schon wieder der Schnellste im Feld ist. Und ich glaube, so wird es auch sein. Ich glaube, der wird ins Spa wieder zurückkommen, wird der Alte sein. Ich sehe nicht jetzt dieses große Europa-Problem, was wir letztes Jahr gehabt haben, auf seiner Seite, weil er kann ja dafür nichts. Wenn das Auto bricht, dann bricht das Auto. Dann bist du Passagier, dann kannst du froh sein, wenn du ohne Unfall durchkommst. Und das ist was, darauf kann er total aufbauen. Die Performance bis dahin war perfekt. Er hätte das Rennen auch gewonnen. Der Overcut war perfekt von Mercedes. Die Pace war perfekt. Nur leider war das Auto nicht perfekt. Und dann fehlt dir für ein perfektes Wochenende genau das. Und ich glaube, da muss Antonelli nicht verzagen. Der muss einfach bei sich bleiben. Und auch da wieder klar, ärgert sich am Funk, hat vielleicht auch nicht immer den Überblick gehabt über die Situation, hat ja auch gesagt, don't let them all undercut me, also dass die keinen Undercut fahren sollen, obwohl Mercedes ganz klar auf dem Overcut unterwegs war, aber das war halt, den Überblick kann er gar nicht haben. Ne? Ist ja natürlich auch eine andere Position im Auto, da hat Peter Bonington dann schon den Blick drauf. Am Samstag, dem Moment, wo er mit Peter Bonington diskutiert hat, am Funk kurz gesagt hat, warum gehe ich hier eigentlich als Erster raus? Ne? Und Peter Bonington gesagt hat, hey, beruhig dich, fahr einfach, ne? Und dann wird das schon. Und es wurde. Und das sind Momente, da wächst du extrem draus, auch in der Kommunikation innerhalb des Teams. Und deswegen hat Antonelli für mich einen so gewaltigen Schritt gemacht, dass er nach wie vor der Top-Favorit auf die Formel-1-Weltmeisterschaft ist. Selbst George Russell gibt das ja zu, dass es schon richtig so ist, dass er mit 25 Punkten vor ihm steht. Ob das jetzt 25, 35 oder 10 Punkte sind, ist egal, aber es ist auf jeden Fall besser als George Russell. Und ich finde, das ist nach wie vor beständig. Und diese Beständigkeit wird Antonelli weiter nach vorne bringen und ich glaube, in Spa wird das schon wieder alles in die Richtung laufen, die wir von ihm gekannt haben jetzt in den Wochen, was einfach mal abseits von den Zuverlässigkeitsproblemen des Autos sensationell ist. Also was Antonelli leistet diese Saison ist brutal, ist der absolute Hammer und ist nach wie vor für mich die ganz klare Nummer 1, wenn es um die Formel 1 Weltmeisterschaft 2026 geht.
Ja, was mir so ein bisschen im Kopf rumgeschwirrt ist, auch wenn der Vergleich jetzt auch in vielen Teilen hinkt, ist tatsächlich die Saison 1991. Die älteren Semester unter euch werden sich erinnern. Nigel Mansell in einem, ja, Mitte der Saison echt überlegenen Williams-Renault. Und er konnte auch eben wegen Zuverlässigkeitsproblemen diese Saison nicht als Weltmeister beenden. Und irgendwann brach er auch so ein bisschen ein, gefühlt. Damals war es dann nicht der Teamkollege, der das Ganze abgeschürft hat, sondern Ayrton Senna bekanntlich, der seine dritte Weltmeisterschaft holte. Aber heute hatte ich dieses Bild von Nigel Mansell so ein bisschen vor Augen. Also auch wenn Kimi Antonelli noch nicht ausgeschieden ist, weil er den Fans gewunken hat beim sicher geglaubten Kanadasieg. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es eben irgendwann das Gefühl da ist, dass es chronisch wird. Und zu Kimi Antonellis Pech, das muss man sagen, ist es ja so, dass in diesen Momenten George Russell irgendwie immer dann doch da ist, obwohl er auch die Pace eigentlich nicht hat, wird heute eigentlich auch durch einen glücklichen Zufall auf Platz 2 noch gespült. In Barcelona war es so, als Antonelli dann Russell hatte, dass dann das Auto kaputt ging. Glaubst du die, beziehungsweise ich höre es ja eigentlich schon raus, du bist aber trotzdem noch sehr, sehr optimistisch auch, was Kimi Antonelli angeht und ich glaube auch die Pace und das zeigt das auch, dass er jedes Wochenende wiederkommt und auch die Art und Weise, wie er um diesen einen Punkt gekämpft hat, der genau. Hat mir sehr viel Respekt abgerungen.
Genau.
Und ich glaube, das könnte der Unterschied auch sein. Der Unterschied vielleicht damals zu einem Nigel Mansell, dass er eben diesen unbändigen Willen hat und auch dieses unerschütterliche Vertrauen ins Team. Ich glaube aber trotzdem, es muss jetzt in Spa eigentlich mal wieder klappen. Denn jetzt waren es 3 Rennen, die absolut nicht funktioniert haben, aus verschiedensten Gründen. Was macht das mit dir? Du hast gerade gesagt, 25 Punkte. Das heißt aber auf der anderen Seite auch noch ein Ausfall und vielleicht gewinnt George Russell dann das Rennen. Dann ist Kimi Antonelli diese sicher geglaubte Führung los und das macht bei mir wieder so ein bisschen den Bogen hin zum letzten Jahr, Oscar Piastri. Denn da hatten wir auch diesen Vorsprung. Dann hatten wir auch diese Momente, wo wir eigentlich jede Woche hier gesessen haben, zusammen gesagt haben, ja, der Oscar nächste Woche, da lässt er die Snare wieder knallen und dann ist er wieder da. Aber du wirkst trotzdem überzeugt. Aber gibt es auch so ein bisschen diese Skepsis, dass das vielleicht in dieselbe Richtung gehen könnte? Oder ist das für dich komplett zu unterschiedlich?
Naja, du deckst da schon ganz klar die Lücken meiner Argumentation auf, ne? Weil die Risiken bestehen. So ehrlich muss man sein. Natürlich kann das jetzt in die andere Richtung gehen. Und natürlich wäre es jetzt ratsam, in Spa wieder in diese Erfolgsspur zu finden. Gleichwohl glaube ich, dass er wirklich gelernt hat und glaube ich, dass er wirklich in der Lage ist, das gut einzuschätzen, das auch gut wegpacken zu können, um jetzt nicht in so eine Spirale zu kommen, wo das zu sehr im Kopf ist. Also ich glaube nach wie vor, dass bei Russell die Situation viel, viel mehr im Kopf ist, als es bei Antonelli ist, weil wenn Antonelli dieses Jahr nicht Weltmeister wird, dann weiß er wird in den nächsten Jahren mal Weltmeister werden, wenn der Mercedes weiter das beste Auto ist. Und ich weiß nicht, wer diesen Vorsprung jetzt so krass aufholen soll, dass das nächstes Jahr anders sein wird. Und er hat die Zeit. Er hat die Zeit, er hat die Gewissheit, dass er gut ist. Aber ich gebe dir recht, es ist natürlich so, dass in den letzten 3 Rennen einiges gegen ihn gelaufen ist. Und es ist auch so, dass er in Österreich zum Beispiel, anders als ich das gerade gesagt habe, schon durchaus selber schuld daran war, dass das nicht geklappt hat, weil er zweimal beim Start die Strecke verlassen hat. Und trotzdem ist er nach Silverstone sofort zurückgekommen und war auf Anhieb schnell. War auf Anhieb eigentlich uneinholbar. Und das meine ich halt. Diese Transferleistung von einer schlechten Situation, das vergessen zu machen und zu sagen, komm, Schwamm drüber, ist passiert, wir gehen wieder rein in die nächste Situation und da bin ich wieder der Beste. Und das ist dieser Lernprozess, den er über den Winter gemacht hat, der mir so viel Respekt abnötigt. Und du hast es gesagt, dass er weiterkämpft, dass er dabei bleibt, diesen einen Punkt holen möchte. Da sieht man doch mal, was da für ein Mindset ist. Das ist Mindset eines Champions. Ja, und genau so muss das gehen. Erinnert mich übrigens an Nico Rosberg vor ein paar Jahren, ne? Also als er ja auch dieses Rennen hatte, wo er auch das Auto abstellen sollte und er wollte unbedingt das Rennen beenden. Mindset eines Champions. Er ist Weltmeister geworden später. Von daher, wirklich, da kann man relativ entspannt sein bei Kimi Antonelli. Selbst wenn der Russell den überholen sollte in der nächsten Zeit. Ich glaube nicht, dass der Russell davonfahren wird. Der Russell hat ein Problem im Kopf. Der hat genau diesen Antonelli im Kopf. Ja, und das weiß man und das weiß der Antonelli und das weiß sein Umfeld. Antonelli muss relaxed bleiben. Einfach weiterfahren. Just drive. Ja? Just drive.
Just drive, ja. Du sprichst gerade was an, George Russell. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, und er war ja jetzt wieder auf dem Podium, wieder im Podiumraum, wieder bei den Interviews nach dem Rennen. Und ich finde, er wirkt jedes Mal da, als ob er da eigentlich nicht hingehört. Und das sagt er auch. Also er wird nicht müde zu betonen, dass Kimi Antonelli ihm momentan unfassbare Kopfschmerzen macht. Und auch hinterher im Cooldown-Room, wo er dann sagte, meine Dogshit, also Hundekacke, hat er seine Pace bezeichnet. Und das ist natürlich, und da würden wir dann jetzt auch wieder einhaken, und das würde auch das, was du sagst, untermauern. George Russell, auch wenn momentan die Ergebnisse tatsächlich stimmen, die Ergebnisse stimmen. Er holt momentan auf, er hat diesen eigentlich schon sehr großen Vorsprung auf Kimi Antonelli Stück für Stück abgebissen. Natürlich nicht aus eigener Kraft, so ehrlich müssen wir sein, aber er macht es, er ist da. Und am Ende ist die Formel 1 eben auch ein Ergebnissport. Aber er wirkt nicht wirklich glücklich darüber. Und das ist vielleicht auch der Punkt, Kevin, der deine Argumentation nochmal voll unterstützt. George Russell wirkt so, als ob er das gerade absolut nicht genießen kann, was da passiert um ihn rum.
Du hast das wunderbar gesagt, er knabbert diesen Vorsprung nicht aus eigener Kraft ab. Und das, glaube ich, macht es so schwer, dieses Mindset bei Russell wiederum in die richtige Richtung zu lenken. Weil er immer weiß, der Antonelli, der ist schneller als ich. Egal, was ich mache, der Antonelli ist immer schneller als ich. Er sagte das ja, glaube ich, sogar in Spielberg in der Pressekonferenz. Der Antonelli ist jede Runde irgendwie immer schneller als ich. Und das nagt an dir. Ne? Das nagt an dir, sind wir beim Nagetier. Das Problem ist aber, dass wenn du dieses Fundament in dir selber nicht hast, diese Leichtigkeit in dir selber nicht hast, dann weiß ich halt nicht, ob du die Transferleistung leisten kannst, wenn du wieder in der Lage bist, schneller zu sein. Weißt du, was ich meine? Dann gesellen sich die Fehler dazu. Dann gesellt sich der Druck dazu. Und der Druck liegt natürlich ganz klar bei George Russell. Der liegt nicht bei Kimi Antonelli. Da wiederhole ich mich gerne. Der liegt ganz, ganz klar bei George Russell. Das ist der aufgebaute Fahrer. Im Grunde liegt der Druck bei Ferrari auf Charles Leclerc und nicht auf Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, der legt den Druck auf sich selber, klar, weil der ist siebenfacher Weltmeister, der will diesen blöden achten Titel haben. Der Druck bei Ferrari liegt aber auf Charles Leclerc, weil der ist il predestinato. Und das gleiche ist bei Mercedes. Deswegen lag letztes Jahr auch der Druck mehr bei Lando Norris und nicht bei Oscar Piastri. Und Norris hat diesem Druck standgehalten. Das ist ein Bonus für Lando Norris. Und diesen Beweis, ob er den Druck auch standhalten kann, der ist George Russell ja noch schuldig. Und das ist halt was, da habe ich meine Zweifel und deswegen sehe ich Antonelli weiterhin klar als Favoriten. Das soll Russell nicht irgendwie runtermachen oder sowas, ne? Oder irgendwie ihm was wegnehmen. Er ist ein herausragender Formel-1-Fahrer. Aber ich glaube, wenn es um dieses Mindset of a Champion geht, dann ist der da, glaube ich, ist das Härteste für ihn zu, vielleicht sogar zu verstehen und zu akzeptieren, dass er da den Kürzeren ziehen wird gegen Kimi Antonelli, weil Antonelli ihm da schon voraus ist. Und diese Gewissheit zu haben und das auch nach außen zu tragen, einerseits finde ich das gut, weil es einfach ehrlich ist. Er muss sich ja nicht einreden, dass er stärker ist, als er ist. Er fällt ja die Ergebnisse ein. Und das ist am Ende das natürlich, was helfen wird, ne? Die Ergebnisse einzufahren, wenn der Antonelli Nuller schreibt, gute Ergebnisse einzufahren, maximal zu punkten. Zweiter Platz ist maximal punkten jetzt für diesen Tag. Dann ist das positiv, aber ist natürlich blöd, wenn du aus diesen Momenten eigentlich kein Selbstvertrauen generieren kannst, weil du selber weißt, na, eigentlich bin ich gar nicht da, wo ich jetzt gerade bin.
Ja, und ein Punkt ja auch, und das ist ja momentan auch so ein bisschen gesplittet, weil wir eben die oft die Situation haben, dass jetzt die Ferraris die Mercedes ja auch splitten können. Diese Duelle auf der Strecke, die sind weniger geworden. Aber wenn wir sie hatten, gingen sie eigentlich in den letzten Wochen immer auf Kimi Antonelli. Also Russell hat da echt auch nicht gut ausgesehen. Ich glaube auch persönlich, dass das vielleicht auch noch der schlimmere Punkt ist, dass er weiß, ich habe nicht mal mehr den Stich in Kanada zum Beispiel. Da konnte er ja noch teilweise gegenhalten. Da hat ihn dann das Glück oder beziehungsweise das Fahrzeug verlassen. Aber da hat man ja schon so ein bisschen gemerkt, dass das für ihn ein enormer Kraftakt war, mit Kimi Antonelli da zu kämpfen. Und daraufhin war es eigentlich immer so, dass Antonelli das eben relativ schnell beendet hat oder eben ihn gar nicht in die Richtung hat kommen lassen, dieses Duell zu fahren. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wenn wir vielleicht wieder die Situation bekommen und beide auf der Strecke aufeinandertreffen in einem Duell, wie es dann ausgeht. Ich glaube aber auch, dass Toto Wolff vielleicht auch ganz glücklich ist heimlich, dass es momentan so ist, wie es ist, auch wenn es natürlich die Ausfälle nicht Teil des Plans sind, aber eben, dass die beiden auf der Strecke momentan nicht die Schwerter kreuzen. Denn ich glaube schon, dass Russell vielleicht dann auch irgendwann härtere Bandagen ansetzt, Kimi Antonelli sich das auch nicht gefallen lassen wird. Und das könnte dann eben vielleicht noch zu Ärger sorgen. Frage ist natürlich, wie geht's jetzt weiter? Das werden wir beobachten. Kommen wir zu einem Mann, Kevin, der heute auch mit George Russell seine Situation hatte und dann hinterher ganz prominent seine eigene, nämlich Max Verstappen. Max Verstappen hat wieder auf der Rasierklinge der Legalität des Formel-1-Reglements seine Zweikämpfe unter anderem mit George Russell geführt. Kurz vor Stowe war es, glaube ich, ne, wo er ihn plötzlich in der Hangar-Straight war es dann, wo er George Russell nochmal fulminant vors Auto zog und der wirklich all seine Reflexe zusammennehmen musste, um da den Crash zu vermeiden. Ja, man merkt wieder mit Wut im Bauch so ein bisschen. Kein glückliches Rennen, kein glückliches Wochenende für ihn. Und dann kam es, ja, wie es eigentlich momentan kommen musste. Max Verstappen, plötzlich schlug er ein in die Bande. Gott sei Dank, nichts passiert. Aber wieder, ähnlich wie in Österreich in der Qualifikation, schloss der Heckflügel nicht richtig und sorgte dafür, dass Max Verstappen dann eben einschlug, die gerade bekannte Safety-Car-Phase eben auslöste. Und ja, ein Kommentar Richtung Box abfunkte, der mit mehr Sternchen versehen war als Worte, die wir noch klar lesen konnten. Also Max Verstappen, glaube ich, maximal genervt, maximal gestresst. Der Speed, Kevin, war gar nicht so schlecht. Red Bull war natürlich nicht in der Möglichkeit irgendwo drin, um den Sieg zu fahren, aber solide zu punkten. Sein Teamkollege Isa Katscher hat am Ende ja das gemacht, was er machen muss, mit Platz 5 noch die Maximalpunkte irgendwie rausgeholt. Auch eigentlich eine solide Performance wiedergebracht. Max Verstappen war, ja, das wäre vielleicht die erste Frage. Glaubst du, Max Verstappen war wirklich auf Podiumskurs? Hätte das gereicht? Oder und dann ist natürlich die Frage, ja, wie lange macht er das noch mit? Denn die Wechselgerüchte um Max Verstappen, die gibt's ja auch noch.
Also dieser Funkspruch hatte mehr Sterne als das Dschungelcamp nach einer Dschungelprüfung von Ariel. Ja,
peinlich, peinlich.
Peinlich. Tja, Max Verstappen hat sich bald ausgedüppt bei Red Bull, glaube ich, wenn es so weitergeht. Ne? Das ist schon krass. Ob er auf Podiumskurs war, das weiß ich nicht. Also das Ding ist, bei Max Verstappen ist halt nichts sicher. Also der holt halt immer noch dieses Extra aus dem Auto raus. Aber ich finde, an diesem Wochenende hast du die ganze Zeit gemerkt, im Vergleich zu Isa Katscher, da fehlt es irgendwie. Ne? Gar nicht mal, weil Verstappen jetzt langsamer war als Hadjar, sondern weil Hadjar einfach direkt den Zugang zum Auto gefunden hat. Und den hat Verstappen nicht gefunden. Und dann kam natürlich noch diese Sache mit dem Frontflügel dazu. Also ich würde mich jetzt mal festlegen und sagen, Verstappen wäre nicht aufs Podium gefahren, aber ich meine, wenn das Safety Car von jemand anderem ausgelöst wird, dann hast du da auf der Ebene, wenn der jetzt auch nicht so kurz vor knapp kommt und man nochmal ein freigegebenes Rennen hat, immer die Möglichkeit, dann nochmal zuzuschlagen. Und da gehört auch Max Verstappen absolut dazu, genau so eine Situation auszunutzen. Ja, und diese technischen Defekte am Auto, die für Unfälle sorgen, sind einerseits extrem teuer, mal auf der einen Seite, aber auch jeder dieser Momente ist ein Schlag ins Kontor für die Hoffnung von Max Verstappen, dass sich das bei Red Bull in die richtige Richtung entwickelt. Klar, man kann andererseits sagen, ein Laurent Mekies würde im Zweifel immer sagen, dass das Problem im Auto lag und nicht bei Max Verstappen. Ne? Weil nach wie vor, ich glaube, dass Max Verstappens größtes Problem die Lustlosigkeit am neuen Reglement ist. Ne? Die Starts, sie werden besser, sind immer noch nicht perfekt. Andere kriegen das sehr, sehr viel besser hin als er, weil sie sich, glaube ich, ein bisschen mehr darauf einlassen auch. Er lässt ja auch mittlerweile ein bisschen davon ab, jetzt ständig die Kritik durchklingen zu lassen, eben weil er, glaube ich, auch mit der FIA aktiv zusammengearbeitet hat, das Reglement zu verändern für nächstes Jahr und man dann quasi als Kompromiss gesagt hat, okay, wir machen das jetzt so, aber bitte mach nicht dauerhaft den ganzen Bums hier nieder. Und bei Red Bull selber, dieser Heckflügel, der ist natürlich eine Gefahr. So innovativ wie er ist, und ich finde das total genial. Ich liebe diesen Heckflügel von Red Bull. Ich finde, der ist noch ein bisschen besser als der von Ferrari, weil er einfach so aggressiv und so innovativ ist und so gut ist, glaube ich, in der Idee. Nur ist dieses Ding so monströs weit offen, dass wenn du natürlich ein Problem hast oder eine Windböe kommt und dieser Flügel nicht richtig schließt in dem Moment, dass du dann eben den Abflug machst. Ne? Und das ist dann vermutlich in Spielberg passiert. Das ist jetzt in Silverstone passiert. Gott bewahre, dass das in Spa nochmal passiert. Verstappen selber sagte, das ist einfach viel zu gefährlich. Das darf so nicht passieren. Dann bist du natürlich auch immer schlechteren Verhandlungspositionen. Ne? Weil wenn sich das Auto jetzt so ein bisschen in so eine gefährliche Richtung entwickelt, da hat auch ein Verstappen keinen Bock drauf. Mal geschweige denn, dass es ein langsameres Auto ist, als die Konkurrenz das hat. Und das macht er nicht lange mit. Also die Klausel, die kann er bald ziehen, ne? Denn er wird nicht Zweiter sein zur Sommerpause, das ist so und da bin ich mal gespannt, was er macht und bei Red Bull muss man jetzt schnell überlegen, in welche Richtung will man gehen. Ne? Vielleicht würdest du sogar mal sagen, okay, wir lassen diesen Flügel in Spa vielleicht besser zu Hause und gehen wieder auf den konventionellen Heckflügel zurück, einfach um eine gewisse Sicherheit zu haben. Vielleicht hilft es Verstappen ja sogar auch, wer weiß das schon. Man sollte es zumindest am Freitag in Spa mal testen, ob es mit dem konventionellen Heckflügel nicht ein bisschen besser funktionieren würde. Wenn das schon mal ein Fallstrick weniger ist, dann hast du auch einen, sag ich mal, offenen Kritikpunkt weniger bei Max Verstappen. Weil aktuell ist es so, an dem Mikrofon ist er jetzt weniger hart zum Reglement, aber dafür umso härter zu seinem Team. Auf eine sehr ruhige Art und Weise, aber auf eine sehr prägnante Art und Weise, die schon tief sitzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt für die allergrößte Motivation im Team sorgt, wenn dann Max Verstappen sagt, wie scheiße das Auto ist und das auch immer wieder wiederholt. Sehr ruhig zwar, aber eben auch bestimmt. Und deshalb muss bei Red Bull ein bisschen was passieren, ein bisschen mehr vielleicht auch, um Max Verstappen das Gefühl zu geben, es lohnt sich auch da zu bleiben.
Jetzt nimm uns mal ein bisschen mit, Kevin. Wir machen jetzt hier quasi eine kleine Ausgabe in der Ausgabe. Kevin Scheurens Transfer-Update. In den letzten Wochen ist viel spekuliert worden um Max Verstappen. Wir haben das Thema ja auch hier noch nicht wirklich angeschlagen, weil es natürlich auch immer viel heiße Luft ist momentan, was so durch die Gazetten geistert. Viele Spekulationen, irgendjemand hat mit jemandem gesprochen. Wer weiß worüber, ob über Max Verstappen, über die Fußball-Weltmeisterschaft, über das Wetter oder irgendwas anderes. Was sind denn momentan nach deinem Stand überhaupt wirklich realistische Optionen, die auch noch offen sind? Toto Wolff hat ja dem Vernehmen nach vielleicht dem Ganzen schon so einen kleinen Riegel vorgeschoben. Und ganz persönlich, für wie realistisch hältst du das, dass Max Verstappen Red Bull Racing verlässt?
Also ich glaube nach wie vor, dass alles offen ist. Man muss immer schauen, was sagen die Teamchefs? Und was sagen sie ungefragt? Was sagen sie gefragt? Wenn dann Alan McNish gefragt wird, bleibt Nico Hülkenberg denn, dann glaube ich einem Alan McNish, dass er durchaus Lust darauf hat, mit Nico Hülkenberg weiterzumachen. Aber er entscheidet das ja gar nicht. Also man darf nicht vergessen, dass Alan McNish nichts zu sagen hat bei dem Team. Ne? Also das ist halt der Teamrepräsentant, das was Alessandro Alloni Bravi mal war. Der was zu sagen hat, das ist Mattia Binotto. Gernot Döllner hat noch mehr zu sagen. Also das ist mal das eine. So, und was machen so die Wolves und die Zac Browns? Die sagen ganz ungefragt, wir sind zufrieden mit unserem Fahrerduo. Und da wird es dann prekär. Auch für die Fahrer, die vielleicht Verträge haben und Optionen haben, die sie ziehen können. Deshalb sollte man das immer mit einem guten Löffel Salz nehmen, wenn so ein Teamchef das sagt, weil wenn ein Max Verstappen zu kriegen ist, dann bin ich mir sicher, wird man sich das mal sehr genau anhören und dann ist es auch vollkommen egal, ob der Russell eine Option hat auf seinen Vertrag, dann wird diese Option nichtig, dann wird man den rauskaufen aus dem Vertrag, ihm eine Alternative bieten, wegen meiner ihm woanders unterkriegen, ob das dann ein Tausch mit Red Bull ist oder wo auch immer hin. Wenn Verstappen zu Mercedes will, bin ich mir zu 100% sicher, wird Verstappen einen Platz bei Mercedes bekommen. Da wird auch Toto Wolff sofort sagen, das machen wir. Seine Verhandlungsposition wird ja auch stärker in der Situation. Er hat ja keinen Need für Max Verstappen. Das wird vielleicht die Lohnverhandlungen nochmal ein bisschen anders machen, diese Nebenabmachungen, die zu machen sind, ein bisschen anders machen. Ne? Also GT3 und so weiter und so fort. All diese Nebentätigkeiten, die Max Verstappen halt hat. Und natürlich, und das gab es ja jetzt auch, die Kollegen von Autosport haben das ja berichtet, dass Red Bull diese Ausstiegsklausel rausbekommen möchte aus dem Vertrag, um Max Verstappen längerfristig zu binden und da vielleicht sogar Teamanteile an Max Verstappen geben würde, was natürlich sehr, sehr interessant ist. Ne? Also, und das lässt auch tief blicken in die Idee von Red Bull, dem Unternehmen Red Bull, für dieses Formel-1-Projekt. Wenn wir bereit sind, einem Fahrer Teamanteile zu geben, sind wir dann auch bereit, anderen Teamanteile zu geben? Sind wir vielleicht sogar bereit dazu, irgendwann zu sagen, wir lassen das mit der Formel 1 ganz sein? Wir haben das ja schon mal hier besprochen im Podcast, vergesst das nicht, ne? Dass ich das durchaus als realistisch sehe, dass bei Red Bull so viel im Wandel ist, seit Dietrich Mateschitz tot ist, dass das Formel-1-Projekt, so wie es aktuell geführt wird, auch zum Verkauf steht, wenn der richtige Käufer kommt. Das im Hinterkopf behalten. Es gibt drei Szenarien. Max Verstappen bleibt bei Red Bull, Max Verstappen wechselt zu Mercedes oder McLaren oder Aston Martin und Max Verstappen hört auf. So, die realistischste Stand jetzt, der bleibt, weil er keine andere Option hat. Zumindest öffentlich nicht. Und das ist halt die Abwägungssache. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen passiert. Wir wissen nicht, welche Telefonate stattfinden. Wir wissen nicht, wenn die Telefonate stattfinden, zu welchen Zeitpunkten Max Verstappen zum Team XY wechseln soll oder eben nicht. Und ich glaube, der weiß ganz genau, welcher Markt um ihn herum ist und die anderen Teams müssen auch abwägen. Lohnt es sich, Max Verstappen zu holen oder nicht? Holt man sich viel Ärger ins Team oder nicht? Fahrerisch über jeden Zweifel erhaben, ganz klar. Aber ist natürlich auch ein gewisses Pulverfass, solange das Reglement so ist, wie es ist, dass er da seine Hissy-Fits bekommt, ja, und dann irgendwie unzufrieden ist. Also, Stand jetzt wissen wir von nichts. Wir wissen nicht, ob Max Verstappen wirklich einen Absprung sucht. Übrigens ein Punkt, den ich auch interessant finde in dem Zusammenhang. Max Verstappen wurde von den Kollegen von motorsport.com nach seiner Zukunft gefragt und da sagte er nur, dazu möchte ich jetzt aktuell nichts sagen. Es wäre auch unfair, was dazu zu sagen. Auch da, ne, das sind andere Formulierungen, als er noch die letzten Jahre gewählt hat, wo die gleichen Diskussionen aufgekommen sind. Deshalb, die Situation ist und bleibt die spannendste Situation im Fahrerlager, weil sobald dieser Dominostein Max Verstappen fällt, ist das mal so richtig Domino-Day in der Formel 1. Dann fällt alles und haben wir die größten Kunstwerke, da bin ich mir sehr sicher. Aber dieser eine Dominostein, dieser goldene Dominostein, der quasi, wo diese Kugel, ne, wenn es aus der Werbung kommt, und die Kugel ist so nah dran und näher dran und näher dran und irgendwann noch Bing. Und dieser Dominostein fällt, dann haben wir ein richtiges Beben in der Formel 1. Bis dahin sind wir im Wartestand.
An dieser Stelle Daumen nach oben für alle, die den Domino Day noch kennen. Ja, sehr, sehr spannend. Also Max Verstappen, das ja, habe ich ja auch vor ein paar Wochen schon gesagt, das ist eigentlich die Königspersonalie, die alles eben ins Wanken bringen könnte und überhaupt erst dafür sorgen kann, dass bei den Top-Teams was passiert. Denn sollte Max Verstappen sich entscheiden zu bleiben, sehe ich da eben keinen bei den Top-Teams, der irgendwie den Grund hätte, dann da wegzugehen. Und dann sind wir auch wieder bei den Mittelfeld-Teams, denn zu denen kommen wir jetzt gleich. Dann öffnen sich da eben auch keine, ja, vielleicht goldenen Käfige, aus denen man jemanden rausholen kann. Beispielsweise ein George Russell oder ein Oscar Piastri, die ja mit einem Max Verstappen-Wechsel auf einmal vakant und auf dem Markt wären. Wir schließen jetzt das Thema Top-Teams ab, Kevin, machen nochmal eine kurze Pause und bleiben dann im Red Bull-Kosmos, denn als nächstes werden wir gleich über die Racing Bulls sprechen. Die Racing Bulls, momentan das Maß aller Dinge im Mittelfeld der Formel 1. Und wenn ihr wissen wollt, wie es ansonsten im Mittelfeld aussah, was haben die Racing Bulls gemacht, was hat Alpine gemacht und vor allen Dingen, wie kam Audi zu den Punkten und wie kam Nico Hülkenberg vorher in die Garage? Dann bleibt ganz kurz dran, denn wir sind gleich wieder da bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir bleiben, wie gesagt, im Red Bull Kosmos, denn die Racing Bulls, Kevin, die ja scheinen Starting Grid zu hören, denn die machen das, was wir ihnen immer vorgeworfen haben. Jetzt wirklich richtig gut. Sie haben die Konstanz eigentlich gepachtet. Sechster und siebter. Liam Lawson auf Platz 6, Arvid Lidblad auf Platz 7. Und sie robben sich auch ran, denn da müssen wir natürlich auch mal drüber sprechen. Die Konstrukteurs-WM Unter den Top-Teams noch ganz klar, Mercedes weiterhin mit großem Abstand vor Ferrari, McLaren und Red Bull, aber danach wird's eng. Alpine mit 60 Punkten, aktuell noch Best of the Rest auf Platz 5, aber mit nur einem Punkt Abstand, nämlich 59, die Racing Bulls. Und gefühlt ist es momentan so, dass genau diese beiden die Punkte unter sich ausmachen im Formel 1 Mittelfeld. Dahinter passiert nicht viel und ja, die Racing Bulls, es ist ja eine sehr interessante Fahrerpaarung. Wir haben einmal diesen, und das ist mittlerweile ein Fahrertypus, der in der Formel 1 ja eigentlich schon feste dazugehört, den gescheiterten Red Bull Racing Fahrer mit Liam Lawson. Und wir haben dieses große Red Bull Nachwuchstalent, dieses Versprechen in die Zukunft, Arvid Lindblad. Und was man sagen muss, Liam Lawson hat da momentan, und auch da gucke ich mal ganz kurz auf die WM und ja, hat da auch die Nase vorne momentan im Kampf der Racing Bulls, nicht nur jetzt in Silverstone, sondern auch in der WM. Aber Arvid Lindblad macht das richtig, richtig gut und er fährt mit. Er ja, ist noch ein Stück weit hinter seinem Teamkollegen, aber genau da, wo er sein muss. Und die Racing Bulls machen das fantastisch und ich glaube, das, was Red Bull ja auch als Plan irgendwo hat, dieses Team im guten Mittelfeld eben heranzuziehen, dort zu positionieren und damit auch die Fahrer ganz anders auch vorbereiten können auf vielleicht ein Cockpit bei Red Bull Racing. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, Kevin, es ist schon ein Unterschied, ob du vorne oder beziehungsweise vorne im Mittelfeld mitfährst, um Punkte kämpfst, in Duelle gehst oder ob du hinten alleine um die goldene Currywurst fährst und Alonso und Stroll werden das sicher gerade bestätigen. Also für Red Bull läuft zumindest dieses Projekt momentan absolut nach Plan und jetzt könnten natürlich auch wieder, und da mache ich nochmal den Bogen zurück vor die Pause, jetzt werden natürlich auch die ersten Rufe wieder wahr. Arvid Lindblad, das ist doch der, der Max Verstappen ersetzen kann. Das ist doch der nächste Red Bull Racing Fahrer, der vielleicht Weltmeistertitel holt mit dem Team aus Milton Keynes. Gib uns mal eine sachliche Einschätzung zum derzeitigen Stand und zu den Fahrern bei Racing Bulls. Denn es ist momentan, finde ich, ein ultra spannendes Team mit einer ultra spannenden Fahrerpaarung.
Seit wann bin ich sachlich?
Du kannst es ja mal sein, ausnahmsweise vielleicht. Okay. Richtig, ganz lieb, bitte.
Okay, also, man muss festhalten, beim Team von Visa Cash App Racing Bulls haben wir mit dem Fahrerduo Arvid Lindblad und Liam Lawson ein hochtalentiertes, hochveranlagtes Fahrerduo. Ein Fahrer, der schon etwas länger in der Formel 1 unterwegs ist, wenn auch nicht mit durchgängigen Saisons. Liam Lawson, der Neuseeländer, der ein bisschen wild teilweise unterwegs ist. Und Arvid Lindblad, ein junger, aufstrebender Brite, der aus dem Red Bull Junior Team emporgekommen ist, um vielleicht bald in der Lage zu sein, bei Red Bull Racing zu fahren. Wie du schon richtig gesagt hast, Arvid Lindblad, es wirkt zumindest so, dass er schneller ist. Das Problem ist, die Ergebnisse. Der hat Liam Lawson eingefahren. Und das lässt aufhorchen. Liam Lawson hat Ergebnisse eingefahren. Und da ist dann der Moment gekommen, wo man dann wirklich auch mal trennen muss, wie hat er diese Ergebnisse eingefahren und wo kann Arvid Lindblad noch Konstanz bekommen? Und ich glaube, dass wenn man diesen, wir haben das ja auch vor Urzeiten hier im Podcast, glaube ich, mal diskutiert, da war Christian Nimmervoll noch dabei, roher Speed gegen Talent. Und ich finde, Arvid Lindblad hat schon einen gewaltigen rohen Speed und auch ein großes Talent. Ob er jetzt Max Verstappens legitimer Nachfolger ist, das weiß ich nicht. Ich glaube auch, es wäre gut aus Red Bulls Sicht, wenn Max Verstappen beim Team bleibt, mit Arvid Lindblad nochmal ein Jährchen bei den Racing Bulls weiterzumachen. Und Liam Lawson hat halt das Problem, dass er diesen Ruf weg hat, dass die Ergebnisse zwar ja, sag ich mal, achtungsmäßig gut eingeschätzt werden, aber er jetzt nicht dieser Überfahrer ist. Er hat weder den rohen Speed noch dieses absolute Talent. Und deshalb ist Nikola Zolov, wenn er wirklich den Schritt machen kann, glaube ich, für ihn der Nachfolgekandidat für Liam Lawson jetzt. Und gleichwohl, und ich glaube, das ist eben das Gute für Red Bull, dieses Team, diese Racing Bulls, die funktionieren, weil sie auf ganz, also eine ganz kleine Flamme ist es ja nicht. Ne? Am Ende des Tages ist das nun mal als Red Bull B-Team. Du hast andere Möglichkeiten, als es Haas hat. Du hast andere Möglichkeiten, als es Cadillac hat. Ganz andere Möglichkeiten. Und die nutzt man natürlich. Ne? Sei es eine Anbindung an Red Bull in Milton Keynes, sei es natürlich auch ein etwas höheres Budget, als es vielleicht andere Mittelfeldteams haben. Also eigentlich dauert das jetzt viel zu lange, dass die Racing Bulls Best of the Rest sind. Das müsste schon viel, viel früher passiert sein. Ne? Auch bei den Schwächejahren von Renault und Alpine zum Beispiel hätte man da schon viel, viel eher zwischenstoßen müssen, aber hat man nicht gemacht. Und jetzt hat man offensichtlich ein Auto entwickelt, das in seiner Fahrdynamik und in seinen Charakteristika für beide Fahrer gut zu fahren ist. Und dann machen es kleine Nuancen aus, welcher Fahrer von denen da gerade vorne ist. Und ich glaube, was wir jetzt brauchen im Saisonverlauf, um noch besser einschätzen zu können, wo Lindblad und Lawson im Vergleich sind, ist wirklich, dass sie beide an einem richtig guten Wochenende frei gegeneinander fahren. Keine Fehler passieren, sondern wir einfach mal aufgrund der Pace sehen, wer von den beiden ist wirklich schneller. Und das haben wir halt noch nicht so gesehen. Ich glaube, es ist Lindblad, aber Lawson hat natürlich die Ergebnisse eingefahren, am Anfang meines Monologs. Deswegen muss man abwarten, wie sich Arvid Lindblad vor allem in der zweiten Saisonhälfte zeigt, ob er nochmal einen Schritt machen kann, weil wenn das so weitergeht, dann wird ja Lawson weiter die Ergebnisse einfahren. Dann fehlen natürlich die Argumente zu sagen, wir müssten den loswerden. Und deshalb ist es zum Zeitpunkt jetzt absolut zu früh zu sagen, Arvid Lindblad muss in Red Bull. Aber gleichzeitig auch muss man sagen, ja, aber Lindblad könnte noch mal so ein bisschen einen nachlegen. Er hat einen kleinen Fehler drin gehabt, mal hier und jetzt in Silverstone war es ein Deployment-Problem in Kurve 6, weswegen er da keinen Schwung hatte und Lawson vorbeifahren konnte. Und dann sind die Autos natürlich ziemlich gleich. Ja, von daher die Erfolge feiern. Und ich finde, das ist sehr beachtlich, was die Racing Bulls leisten. Ich finde das ganz toll. Also ich mag dieses Team ja auch ganz gern. Und von daher freut es mich, das weiter beobachten zu können, in welche Richtung sich dieses Teamduell auch entwickelt.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es steht natürlich eventuell ein potenzieller Nachfolger für Liam Lawson schon vor der Türe. Glaubst du, dass Liam Lawson dann aber jetzt auch mit der Leistung, die er jetzt zeigt, den Ergebnissen, die er jetzt zeigt, vielleicht diesen Pierre Gasly-Weg machen kann, sich eben selbstständig in einem anderen Team dann noch weiter reinzuarbeiten und eine von Red Bull losgelöste Karriere zu machen? Oder denkst du, ein Ende bei den Racing Bulls wäre bei Liam Lawson auch gleichzeitig das Ende seiner Formel-1-Karriere?
Also ich kann mich damit jetzt auch über die Nesseln setzen, aber ich persönlich würde eher sagen, es ist das Ende der Formel-1-Karriere, weil die anderen Teams ihn ja auch einschätzen können. Ne? Und das Problem bei ihm ist einfach, er ist jetzt mal konstanter, aber davor war das jetzt auch nicht so. Ne? Und du kannst natürlich sagen, ja, aber der ist ja auch noch nicht beständig in der Formel 1 gewesen. Das ist ein guter Fahrer, aber ich glaube nicht, dass er jetzt bei den meisten Teams dann irgendwie ganz oben auf der Liste steht. Da steht dann eher ein Carlos Sainz zum Beispiel. Da würde ein Oscar Piastri stehen. Da würden andere Fahrer vielleicht eher stehen als Liam Lawson. Ob man sich bei einem Team wie Haas Gedanken machen würde um ihn, glaube ich eher nicht. Dafür haben wir die Ferrari-Partnerschaft und auch Toyota-Partnerschaft. Vielleicht eher Cadillac oder so, aber weiß nicht, ob das, also nur Formel 1 zu fahren, ist Formel 1 Fahrens, kann man machen. Ich weiß nur nicht, ob er sich dann damit einen Gefallen tut. Ob jetzt BYD, wenn Christian Horner da einsteigt, sagt, den Liam Lawson, den hole ich. Ne? Das weiß ich jetzt auch nicht. Und dann bist du recht schnell so bei der Situation, dass dir die Optionen ausgehen. Dann bist du natürlich dann irgendwie, fällst du hinten drüber durchs Rost. Und ich glaube, das würde bei Liam Lawson passieren. Also ich glaube, wenn er ausscheidet, dann scheidet er auch komplett aus der Formel 1 aus.
Und du spendierst mir eine tolle Überleitung zum Thema aus der Formel 1 ausscheiden. Nico Hülkenberg, müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Generell Audi, vorab erstmal, ich finde es immer schöner, mit den positiven Sachen anzufangen. Gabriel Bortoleto holt Punkte für Audi. Das erste Mal seit dem ersten Rennen in Australien, fährt den 8. Platz ein. Natürlich am Ende auch eben begünstigt durch Kimi Antonelli und Max Verstappen, die beide noch Federn gelassen haben. Aber der Punkt für Platz 10, der wäre aus eigener Kraft auch gewesen. Also der Punkt für Audi auf jeden Fall verdient. Was das Ganze jetzt natürlich ein bisschen schmälert, ist eben wieder der Ausfall des Schwesternfahrzeugs. Und wir hatten so eine kleine Situation in unserer Telegram-Gruppe, wo jemand fragte, ob er jetzt Wäsche aufhängen gehen kann. Und wir dann spaßhalber gesagt haben, nee, es sind ja noch beide Audis im Rennen, da passiert noch was. Und genau das passierte dann eben. Nico Hülkenberg, man sagt ein Getriebeschaden, also wir haben zumindest Informationen, was letztendlich das Problem ist. Und Nico Hülkenberg, will ich kurz zitieren, hat sich da auch zu Wort gemeldet und sagte, es war ein charakterbildendes Wochenende für uns, das heute auf frustrierende Weise zu Ende ging. Von Anfang an lief es nicht wirklich rund. Schon auf den Runden in die Startaufstellung fühlte sich etwas nicht richtig an und auch der Start selbst war nicht dort, wo er sein müsste. Das ist ganz klar ein Bereich, dem wir uns auf unserer Seite widmen müssen. Also ja, kritisch mit dem Team an der Stelle. Und was man sagen muss, es sind eben diese Sachen, die jetzt sehr häufig passieren bei Audi. Es war jetzt einmal ganz böses Pech bei mit diesem Kill-Switch, der da gedrückt würde, aber Audi hat irgendwo jetzt schon so ein bisschen diesen Ruf weg, das Team zu sein, was mindestens ein Auto am Wochenende entweder nicht ins Grid kriegt oder zumindest nicht über die Start-Ziellinie. Auch wenn die Punkte jetzt natürlich, glaube ich, eine Sache sind, auf der man aufbauen sollte, was man mitnehmen sollte und auch wirklich positiv sehen sollte, denn ich kann es nur nochmal betonen, die Pace von Gabriel Bortoleto im Audi heute war aus eigener Kraft Punkte zu holen. Alpine, die diese Punkte geerbt haben am Ende noch durch die beiden Ausfälle, die ich angesprochen hatte, hatten im Rennverlauf keine Chance, Gabriel Bortoleto zu kriegen. Aber was machen wir eben mit diesem wirklich großen Problem in der Beständigkeit? Und das hast du auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier im Gegensatz zu Cadillac kein brandneues Team. Also die Infrastruktur, Chassisbau, Auto, das hat man ja von Sauber übernommen. Und die wissen ja seit vielen, vielen Jahren, seit 1993, wie man Formel-1-Autos baut. Wie streng oder eben nicht streng darf man jetzt mit Audi sein?
Also ich finde, so streng wie nötig. Und das ich verstehe gar nicht, warum Audi so verteidigt wird, ehrlicherweise. Also das sind ja jetzt Sachen, auch dass sie jetzt den Motor neu bauen, ja toll, das macht Red Bull auch. Und der Motor ist bei Red Bull nicht das Problem, ganz offensichtlich. Also von daher muss man immer gucken, über wen wir hier gerade reden. Wir reden hier nicht über eine Privatklitsche, wir reden hier über Audi, ja, ein Milliardenunternehmen, das reihenweise Stellen streicht, aber viel Geld für die Formel 1 ausgibt und das Formel 1-Projekt ist eigentlich ein feuchter Furz. Ja? Und ja, ich bin da sehr hart und ich habe da Ansprüche. Ich habe Ansprüche an Audi. Also an die Marke Audi habe ich Ansprüche. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich kann mir keinen billigen Audi vorstellen. Audi ist klasse und Audi ist auch wertbeständig und Audi ist auch teuer. Ja, und Audi ist auch erfolgreiche Leute fahren Audi, sag ich mal. Ne? Und das ist das Formel-1-Team nicht. Also sich jetzt dahinzustellen und zu sagen, ich meine, wie viele Punkte haben sie jetzt? Sieben Punkte insgesamt? Und sie alle von Bortoleto eingeholt?
Ich schaue gerade sechs.
Sechs, ja, toll.
Vier heute und zwei in Australien.
Ja, klasse. Boah, wenn das der Anspruch ist im ersten Jahr, dann Prost Mahlzeit. Also das ist ja, wenn man bei Cadillac sagt, ja, wenn wir in Q2 kommen, ist das ein Erfolg. Ja, bitte. Ja, aber doch Audi nicht. Ja, insbesondere, weil eben die saubere Infrastruktur benutzt wird. Und man kann aber auf der anderen Seite auch sagen, der Scheuren ist zu hart und sagt, ja, das ist ein neues Team und das muss man so mitnehmen. Aber dieses Team hat bis hierhin schon so viele Führungskräfte verschlissen. Da wurde schon so viel gewechselt im Hintergrund. Das zeigt doch mal, wie kopflos man unterwegs ist da auch. Und ich glaube auch, wenn man jetzt nochmal zurückgehen könnte im Unternehmen und sagen würde, würden wir diesen Einstieg immer noch machen? Ich hab da meine Zweifel dran mittlerweile. Ne? Auch Katar ist ja gut eingestiegen mit 30% oder was denen schon gehört. Also wir hatten das auch in der Telegram-Gruppe zuletzt. Der Verkauf, wenn der kommen soll, dann kommt der schnell. Ja? So, und das, was bitter ist es für Nico Hülkenberg einfach, dass dem auch die Zeit wegläuft. Ne? Also, dass die jetzt um Podien fahren, das war ja klar, dass das nicht passieren wird. Ne? Dann habe ich so ein bisschen aus Frotzelei bei den Hot Takes auf Formel1.de gesagt, ja, das schafft Audi. So. Aber dass man so schlecht ist, ja, und auch dieses ewige Rumhampeln um Platz 11 und 12. Also man kann mir nicht sagen, dass man so klar von den Racing Bulls düpiert werden muss, um zu verstehen, dass man eben nicht Platz 9 oder 10 ist. Ja? Und da hat Bortoleto heute mal auf Platz 10 geschafft und hat davon profitiert, dass noch weitere Sachen passiert sind. Und mir tut Nico Hülkenberg fast schon, und das ist eigentlich krass, dass ich das sage, fast schon ein bisschen leid, ne? Weil da steckt ja noch einiges drin in diesem Mann, ganz offensichtlich. Und der kann das nicht rausbringen bei Audi. Und ruckzuck werden irgendwann Leute entscheiden, ja, dann brauchen wir den ja nicht mehr, weil wir können jetzt Fahrer XY bekommen. Ne? Bei Bortoleto, da wissen wir, das ist die Zukunft und das ist ein richtig guter Fahrer. Und Nico, du bist teuer. Und fehlt ein bisschen was dieses Jahr. Und dann werden vielleicht andere interessant. Und sag ich, ist ein Job los. Und dann weiß ich nicht, ob Nico Hülkenberg nochmal irgendwo unterkommen würde. Ist natürlich eine gute Hand, aber ich glaube dann eher nur noch als Ersatzfahrer irgendwo. Ja, und da muss es für ihn auch jetzt endlich mal in die Punkte gehen. Also das ist Pflicht. Das muss jetzt auch bis zur Sommerpause mal passieren, meiner Meinung nach. Weil sonst ist das ein wirklicher Reinfall in der ersten Saisonhälfte. Und ich glaube nicht, dass ein Unternehmen wie Audi mit diesen Zielsetzungen reingekommen ist, zu sagen, wir krebsen so mal eben rum um Q3, wir krebsen mal rum um die Punkte und dann sind es am Ende vielleicht 10 oder so, ne, in der ersten Saisonhälfte. Das ist einfach zu wenig.
Ja, einfach zu wenig. Das ist so ein bisschen dieses Dilemma, in dem Audi sich befindet. Du hast gerade gesagt, es ist ja schon der Running Gag, der 11. Platz ist eigentlich der Audi-Platz. Man hat eben diese vielen Ausfälle, also dieses Bild des Audi Formel 1 Teams, das ist eben jetzt schon sehr, sehr beschlagen. Mal schauen, wie sie sich da rauskämpfen. Einer, der ja dem ganzen Dilemma entgangen ist, sich aber jetzt auch in einem anderen befindet, ist ja Carlos Sainz. Der war ja lange eigentlich der Wunschfahrer bei Audi für das Formel 1 Jahr, für das erste. Carlos Sainz, Kevin, und da brauchen wir jetzt dich und deine Regelkunde. Carlos Sainz ist 12. geworden. Also aus eigener Kraft keine Punkte für Williams. Williams fährt weiterhin so ein bisschen im Nirgendwo. Alexander Albon hatte noch ein wesentlich schlimmeres Wochenende oder auch einen schlimmeren Sonntag, nachdem er da Kontakt mit Olli Berman hatte. Aber was jetzt vielleicht für manche eben so ein bisschen problematisch war eben diese Rückversetzung von Carlos Sainz von Platz 12 auf Platz 17. Und die offizielle Strafe lautet eine Penalty Lap. Das Ganze hatte mit dem Safety Car zu tun. Kannst du uns einmal ein bisschen abholen und erklären, was genau Carlos Sainz und Williams da falsch gemacht haben? Warum gibt es diese Strafe, die ich bisher zumindest gefühlt noch nie gehört habe, eine Penalty Lap? Wieso ist sie ausgesprochen worden? Was ist da passiert?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also wirklich, ich habe mir dieses Urteil durchgelesen und ich werde daraus nicht 100% schlau. Also er muss wohl in der Boxengasse sich wieder eingerundet haben. Und das war halt nicht erlaubt. Ja, also es werden ja ausgerufen, die Fahrer, die sich einrunden können. Das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, wie viele Runden noch zu fahren sind, was möglich ist, im Rennverlauf das hinzubekommen. Jetzt war das ja die vorletzte Runde. Da gab es noch diesen Softwarefehler oder diesen Sensorfehler bei der FIA, die erst angezeigt haben, Safety Car kommt rein, aber dann ist Safety Car doch wieder draußen geblieben. Und ganz offensichtlich zählt dann, also wenn ich das richtig verstehe, ich meine, wahrscheinlich tue ich es nicht und ihr könnt mich da gerne korrigieren, also diese Runde, wo die Überrundeten sind, ja gar nicht mehr so wirklich rein, ja, sondern das ist dann das, was nach Ermessen der FIA bekannt gegeben wird, wer sich einrunden darf und wer nicht und dass das dann halt noch in das gesamte Renngeschehen passt und in die Gestaltung des Rennens und da hat man bei Williams wohl schnell geschaltet und dann dafür die Strafe bekommen. Also ich habe noch nie von einer Strafrunde gehört in der Formel 1. Also noch nie. Ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass es diese Strafe gibt. Es ist auch zum ersten Mal, dass dieser Fall vorkommt, meiner Meinung nach. Dass sich ein Fahrer, der eigentlich nicht sich hätte einrunden dürfen, sich wieder einrundet. Also
Die Sache ist ja für mein Verständnis, ja. Wenn er ja gewertet wurde in derselben Runde und er hat sich verbotenerweise wieder eingerundet, hat er die ja de facto überholt und war Erster.
Er wurde ja überrundet. Also er hat ja, glaube ich, sogar, hat er nicht zwei Runden Rückstand gehabt?
Oder hat er zwei? Okay, das würde Sinn machen. Weil ja, sonst gut, hätte er
eine Runde Rückstand. Nee, du müsste. Ja, stimmt.
Sonst wäre er theoretisch in der Theorie vorbeigegangen. Also eigentlich war Carlos Sainz der Sieger.
Das hätte er wohl gerne. Das war vielleicht einfach ein perfider Plan von ihm, das so zu machen. Ja, aber du siehst selber, ne? Also da wird ja
ich wollte auch sagen, also ich schaue jetzt seit 29 Jahren Formel 1. 29 Jahre und ich habe es auch nicht wirklich verstanden, was da was da das Problem war. Also ganz kurios, auf jeden Fall können wir, glaube ich, aber festhalten, dass mit dem Safety Car war ein bisschen verwirrend, auch weil man eben, das hast du gerade schon angesprochen, es gibt ja die Regel, dass nachdem sich alle eingerundet haben, das Safety Car noch eine Runde fahren muss. Deswegen hat man das Rennen auch folgerichtig hinter dem Safety Car beendet. Es gab aber eben diesen Softwarefehler und der hat mich auch maximal verwirrt. Wir haben ja in der Watch Party wieder geschaut, als nämlich da stand Safety Car Ending und wir dachten alle, Bernd Mailänder fährt jetzt rein und wir kriegen noch eine Runde Feuer frei. Aber er blieb draußen. Also da hat die Formel 1 uns ein bisschen verwirrt, am Ende aber regelrichtig gehandelt. Ich habe Spaß aber gesagt, wo bleibt Michael Masi, wenn man ihn mal braucht für ein bisschen Rennaction?
Also jetzt nach wie vor muss einfach mal sagen, ne? Also wenn man jetzt die Situation heute sieht, das wäre halt der regelgerechte Umgang mit Abu Dhabi 21 gewesen.
Ist so, ja. Das war eigentlich die Blaupause. Also, es war die Blaupause.
Und
welche Ironie, dass Max Verstappen es ausgelöst hat. Der Mann, der damals davon profitiert hat.
Nicolas Latifi macht den DJ in Silverstone und er macht den Fehler. Ja, also finde den Fehler. Nein, aber das ist halt wirklich so. Ne? Das wäre der regelkonforme Umgang mit Abu Dhabi 21 gewesen. Und Toto Wolff hat das ja süffisant auch gesagt, dass er sich das eigentlich für Abu Dhabi 21 gewünscht hätte oder in Abu Dhabi 21 gewünscht hätte. Und das hat die Ironie, die Formel 1 dann auch schreibt, ne? Dass du solche Momente dann hast und dich dann an solche anderen Sachen erinnerst. Und ja, es hat alle ein Stück weit verwirrt und die Fans haben auch gebuht deswegen vor Ort. Klar, die wollten natürlich nochmal Renaction sehen, aber war einfach nicht möglich. Die Zeit ist denen ausgegangen und so hat es dann hinterm Safety Car geendet.
Ganz genau. Und zum Abschluss, bevor wir gleich natürlich auf unser Tippspiel gucken, kommen wir noch ganz kurz zu einem Team, was nicht viel schneller unterwegs ist als das Safety Car in der Formel 1. Die Rede ist natürlich von Aston Martin, denn ich würde es normalerweise jetzt nicht wieder ansprechen, weil das ist die Leier haben wir jede Woche. Aston Martin ist wirklich weit, weit weg vom Feld, aber ich habe bei den meinen lieben Freunden und Kollegen von Formel1.de einen Bericht gelesen. Und darin steht, dass Fernando Alonso sich nach dem Rennen geäußert hat und auf positive Punkte geblickt hat, nämlich das Energiemanagement und die Nutzung der Batterie war erneut konstant. Das haben wir schon in Österreich gesehen. Damit sei es das zweite Rennwochenende in Folge, an dem das Team in diesem Bereich Fortschritte erkenne. Bis jetzt ist also alles gut. Dass ein Fernando Alonso diese Töne anschlägt, hat mich sehr überrascht. Jetzt ist ja diese B-Variante irgendwann bald fällig. Jetzt würde ich gerne wissen, Kevin, oder deine Einschätzung, auch gerade weil ein Fernando Alonso jetzt doch wieder relativ ruhig ist. Ganz persönlich, was ist deine Einschätzung? Ich habe ja noch meine Bold Prediction offen, dass Aston Martin am Ende der Saison in der Konstrukteurs-WM ordentlich klettert. Und die Teams machen es ja momentan möglich, weil eben kaum jemand im Mittelfeld Punkte holt. Glaubst du, diese B-Version könnte dieser Rettungsanker sein und plötzlich die ganze Dynamik für Aston Martin und im Mittelfeld oder bei den Top-Teams verändern? Oder glaubst du, es ist vielleicht auch so ein bisschen Altersmilde und einfach Resignation von Fernando Alonso, dass er jetzt wirklich diese vergleichsweise kleinen Punkte, denn wir müssen ja immerhin wieder sagen, Aston Martin ist wirklich außer der Konkurrenz unterwegs. Also die das ist ja nicht mal irgendwo halbwegs konkurrenzfähig.
Also natürlich könnte es den großen Umschwung bedeuten bei Aston Martin, ist doch klar. Also wenn dieses Update funktioniert, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es diese 2,5-3 Sekunden ausmacht, die man sich da irgendwie ausgemalt hat, weil das wäre schon ein extremer Quantensprung. Also ich glaube, das ist jetzt in der Formel 1 so noch nicht gegeben, dass ein Team so viel aufholt im Laufe einer Saison. Wenn das jemand schaffen könnte, dann sicher Adrian Newey, klar. Auf der anderen Seite, was soll Fernando Alonso jetzt gerade auch anderes machen? Also der könnte jetzt sich da hinstellen und draufhauen, aber er weiß genau, ich glaube, der weiß genau, dass das nichts bringen würde jetzt gerade, weil mit Sicherheit die Leute im Team hart arbeiten und er das auch sieht, klar. Und auf der anderen Seite, entweder hat er seine Schäfchen im Trockenen, was das nächste Jahr angeht oder führt die Gespräche und macht dann da gute Miene zum bösen Spiel. Oder er hat wirklich so viel Vertrauen in Adrian Newey, dass wir erst den Alonso sehen, den wir eigentlich erwarten, wenn auch das nicht funktioniert. Und das steht noch zum Beweis aus. Und ich glaube, bis dahin muss man einfach als Aston Martin-Fan hoffen, dass das in die richtige Richtung geht. Und als Fernando Alonso auch ein Hoffen, dass es in die richtige Richtung geht. Weil so wie das jetzt gerade läuft, kann es nicht weitergehen. Und dieses Team hat eigentlich so viele Potenziale. Ein Altersmilde, weiß ich nicht, ob Fernando Alonso jemals altersmilde wird, wenn es um Erfolg geht, ne? Weil ich glaube, dass dies die ganz großen Champions auch ausmacht, ungeduldig zu sein und immer ganz oben sein zu wollen. Und der hat sich committed für dieses Projekt in der Hoffnung, dass die schier unendlichen finanziellen Mittel von Lawrence Stroll schon dafür sorgen werden, dass der Titel in Oviedo landet, dass das wirklich passiert. Und das tut es nicht. Und jetzt muss er, glaube ich, ein Stück weit auch der Teamplayer sein, der ja ungern ist, wenn es darum geht, Misserfolg anzusprechen und Fehlentwicklung anzusprechen. Also stelle ich mir auch für ihn schwer vor, ne? Also diesen schmalen Grat zu gehen. Aber ja, mit den Erfahrungen wächst man ja auch, und das gilt vielleicht auch für den Fernando Alonso, der jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder solche Momente hatte. Und demnach können wir alle gespannt drauf sein, ob diese Updates motorseitig und chassisseitig den Aston Martin plötzlich Richtung Q2 oder Q3 schubsen, und dann werden wir auch wieder einen ganz anderen Fernando Alonso hören, da bin ich mir sehr sicher.
Ja, dann werden wir da schauen, sobald wir diese B-Variante des Aston Martin dann wirklich auf der Strecke sehen, ob wir Fernando Alonso nochmal mit einem Lächeln sehen. So wie er heute gelächelt hat nach seinem Sieg im Lego-Kart-Rennen, als er unter anderem Mohamed Ben Sulayem auf der Strecke geschlagen hat, wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten, Kevin, kommen wir jetzt natürlich zur Auflösung unseres Tippspiels, und deshalb übergebe ich wieder zu dir ins Funkhaus. Meine Damen und Herren, Kevin Scheuren.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Auswertung unserer Tippspiele Starting Grid zum großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Im Tippspiel unserer beiden Moderatoren, Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren, gab es einen klaren Sieg für Dennis Lewandowski. Er setzte sich mit 3,5:1 durch, denn Kevin Scheuren hat komplett daneben gelegen, hat nur Kimi Antonellis Pole Position richtig getippt, während Dennis Lewandowski die Pole von Antonelli, den Sprintsieg von Antonelli, den 10. Platz von Gasly und die Podiumsplatzierung von Russell richtig getippt hat. Fast hätte er auch noch einen Punkt bekommen. Lance Stroll hat nämlich als letzten gewerteten Fahrer getippt. Es war aber Max Verstappen als letzter gewerteter Fahrer. Deswegen nicht den Punkt. Bei Kicktipp wiederum hat der Lewandowski mal wieder vergessen zu tippen. Ja, und das bedeutet null. Nee, du hast auch das Rennen nicht getippt.
Was? Doch.
Nein.
Ehrlich, dann habe ich es wirklich nicht gespart, ohne Spaß.
Ja, das ist, ja, das, Entschuldigung.
Nein!
Die Regels are the Regels. Null
Punkte. Die Regels sind die Regels.
Ja. Null Punkte, Platz Kevin, 231.
Ich weiß, was wir machen. Wir machen im Januar einen Dschungelcamp-Podcast.
Ja, Sommer, Winterpause, made by Starting Grid. So. Weiter geht's. Ich habe 86 Punkte geholt, bin auf Platz 105, und damit bin ich auch einer der beiden Tagessieger in Gruppe 1 geworden.
Tatsächlich. Nein.
Gemeinsam mit der Killer-Omi. Ja, 86 Punkte. In Gruppe 2 war John Hool noch besser, 90 Punkte. In Gruppe 3 war auch ich Tagessieger mit 86 Punkten. Also dafür, dass ich echt viel Grütze getippt habe, hat vieles davon echt hingehauen. Da die Punkteregeln sind einfach geil, die wir haben. Da kann man auch plötzlich richtig gewinnen. Nein, ich habe ja fürs Rennen auch ernsthaft getippt, aber ist nicht alles aufgegangen. In der Gesamtwertung führt Matissimo mit 748 Punkten, wenn ich meine Schrift richtig lesen kann, aus Gruppe 1. Vor Wopaschumi mit 743 Punkten aus Gruppe 2. Und Gruppe 3 teilen sich aktuell Gizmo und Tizi mit jeweils 733 Punkten. Gizmo aus Gruppe 2, Tizi aus Gruppe 1. Wir kommen zu F1 Fantasy. Da gratulieren wir Kev Formula One F1 Team von Kevin mit 320 Punkten. Ich gucke mal schnell nach.
So viel Zeit. Aber das ist nicht deins, oder? Nicht, dass
nein,
du da
gewonnen hast. Nein. Meins heißt Scheurens Gurkentruppe.
Ja, stimmt.
Ich werde auch bei F1 Fantasy, glaube ich, nie wieder Punkte holen, weil ich vergesse immer, meine Mannschaft mal aufzustellen. Und ich habe ja einmal gewonnen, weil ich diesen Chip eingesetzt habe, wo man hier alles reinhauen kann. Ja, das ist immer so der eine Sieg, den man feiern kann, wenn man das schafft. 300, was habe ich denn je geschrieben? 368 Punkte sind es. Sag mal, habe ich gesoffen oder was? Habe ich natürlich nicht. So, in der Gesamtwertung führt Janne mit dem Team Racing Tigers 05 2338 Punkte. Hey, die haben die Punkte nochmal verändert. Das ist ja unglaublich. Shelltech Racing F1 von Felix mit 2322 Punkten und Team Fuxi von Christine mit 2220 Punkten. So, das sind die Ergebnisse des Wochenendes.
Bitteschön. Danke, Kevin. Danke, vielen Dank. Und
bitte.
Ja, ich glaube, an dieser Stelle bedanke ich mich auch, Kevin, bei dir für diese launige und spaßige Ausgabe hier nach Silverstone. Und ja, der Anfang könnte sich eben noch bis zur Ende der Ausgabe verändert haben, denn England spielt noch. Aber ich hoffe, am Ende versteht ihr alle, wenn ihr diese Sendung hört, was ich da gequatscht habe. Ich danke dir erstmal, Kevin.
Anfang, merkt euch, der Anfang vom Ende könnte anders sein als der Ende vom Anfang. Denn Roland Kaiser sang schon, ein Ende kann ein Anfang sein, auch für dich. Alles, was du willst. Okay, ich hör auf. Roland, das ist nur für dich.
Kevin, ich möchte dir eins sagen. Manchmal möchte ich schon mit dir Podcast machen.
Du musst echt aufhören, nachts Podcast aufzunehmen. Ne? Wenn es euch gefällt, könnt ihr ja gerne euer Feedback schreiben. Hier Spotify, Kommentare, ne? iTunes, Apple Podcast. Gerne kommentieren und rezensieren und bewerten und folgen und empfehlen. Und danke für alles, Leute. Danke. Was wären wir ohne euch? Nichts. Das ist wirklich so. Also wirklich. Also wenn wir hier in Äther reinreden würden, dann wäre es auch langweilig. Deswegen vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gewöhnt euch dran, weil viel anders werden die nächsten Ausgaben nicht werden. Das muss man einfach mal so machen.
Genau. Spaß, Humor und auch ein bisschen Formel 1 am Rande. Das war die neue Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinen Sportpodcast.de. Und bis dahin bleibt ihr natürlich in alter Starting Grid-Manier. Bitte gesund, ihr passt aufeinander auf und vor allem keep racing.